Spektakuläre Woche. Philipp Flieger hat nagelneue Waffen. Ich durfte in Braunschweig laufen. Was das alles mit diesem Podcast zu tun hat, klären wir jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Und Weihnachten, Neujahr, Geburtstag auf einen. Durftest du schon wieder Pakete auspacken? Wie sieht's aus? Wie geht's dir?
Ralf, es geht mir gut. Ich bin sehr glücklich, wie ich ja gestern auf Instagram schon geschrieben habe, denn ich habe auch jetzt endlich die erste von zwei Impfungen gestern bekommen.
Das und Impfmonster, das ist ja.
Absolut, du bist ja schon länger mit beiden Impfungen durch. Und ja, bei mir ist jetzt zumindest mal ein erster Schritt getan. Ich freue mich, ganz ehrlich. Also nicht nur, dass man natürlich so ein bisschen seinen Beitrag vielleicht leisten kann, dass man eine Normalität für alle irgendwann wieder herstellen kann, sondern natürlich auch, weil es für mich sicherlich in der weiteren Jahresplanung manche Reiseaktivitäten und Wettkampfgeschichten sicherlich erleichtern wird. Es geht jetzt bei mir nicht darum, Urlaub auf Malle zu machen, sondern es geht darum, dass ich mal wieder so wie früher meinem Job nachgehen kann und auch nach in Trainingslager fliegen kann, ohne dass ich dann, wenn ich zurückkomme, in Quarantäne muss. Dazu haben wir auch übrigens eine sehr interessante Zuschrift auf Instagram bekommen vom Leo, der sich über das Thema Europacup nochmal informiert hat. Da gab es ja doch, haben wir schon dargestellt, ein paar Probleme, dass das deutsche Team nicht starten konnte. Die Nachricht müssen wir auf jeden Fall später aufgreifen, denn das wird scheinbar in anderen Ländern anders gehandhabt. Und ansonsten geht es mir soweit ganz gut. Ich könnte jetzt sagen, dass bei mir draußen im Flur so ein kleiner Berg an Paketen ist, dem ich noch gar nicht nachgehen konnte, alle zu öffnen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Weihnachten, Ostern und Geburtstag war schon vor ein paar Tagen, denn ich habe sehr, sehr interessante sagen wir mal Post aus Herzogenaurach bekommen und die war sogar gar nicht angekündigt. Insofern war der Überraschungseffekt umso größer. Die einen Schuhe, da habe ich ja schon auch die Woche auf Instagram mal gezeigt, die durfte ich schon zeigen, weil die sind, wie ich gesehen habe, auch schon auf der Website erhältlich. Praktisch ein Update, kann man sagen, vom ganz klassischen Adios, der sich aber, wer den klassischen Adios kennt, sehr, 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 sehr verändert hat. Kein Boost mehr, nur noch Lightstrike und Lightstrike Pro, was ja auch im Top-Modell momentan
redest,
drin ist.
Du redest in böhmischen Dörfern für mich. Das ist aber ein Schuh mit Schnürsenkel oder was zum Laufen.
Ja, aber der läuft von alleine.
Ach so.
Also das ist, den ziehst du an und dann geht die Post einfach ab.
Ja, das habe ich, hab ich auch gedacht in St. Pölten. Ey. Und dann, was ist der beste Schuh ohne Socken? Ein zu harter Schuh für meine Füße, ganz einfach.
Adilette.
Ja, Adilette, habe ich an. Weil es ist immer noch, ich habe immer noch eine fette Blase, so ein Mist, ey. Ja, macht es nicht, lauft nicht bei diesem Schuhe. Wetter ohne Socken. Es ist echt nicht cool.
Ja, das dauert eine Weile. Es gibt noch andere Schuhe, die drin waren, die ich noch nicht zeigen durfte. Aber ich darf, glaube ich, sagen, was es ist. Nämlich, es ist der Adios Pro 2. Es gibt sicherlich einen oder anderen findigen ZuhörerInnen sozusagen, die vielleicht manche Instagram-Seiten kennen, die sich hauptsächlich deshalb einen Namen gemacht haben, weil sie Produkte leaken, wie auch immer die an die Fotos teilweise kommen, die eigentlich noch gar nicht released sind. Und man kann Fotos von diesem Schuh schon finden, wenn man weiß, wo man gucken muss. Der wird aber erst Mitte Juni jetzt veröffentlicht und ich hatte noch keine Gelegenheit, diesen Schuh auszuprobieren. Das ist das Schlimme für mich eigentlich. Weißt du, du kriegst diese Schuhe. Ich war vollkommen aus dem Häuschen. Ihr könnt Barbara fragen. Die hat ja auch gedacht, was ist jetzt los? Wir klingelt an der Tür, dann hier einer am Schuhkarton aufmachen. Sehr interessantes neues Update. Und ich bin schon echt gespannt auf das nächste Workout. Also solche Schuhe trägt man ja nicht bei einem normalen Dauerlauf. Das wäre auch ein Verbrechen an diesem Schuh, muss man sagen. Sondern da braucht man natürlich auch eine amtliche Einheit dafür. Aber vielleicht gibt es am Wochenende die Möglichkeit.
Aber jetzt hast du noch einen lahmen linken oder rechten Arm oder was macht die Impfung mit dir?
Ja, das ist ja jetzt primär mal halb so wild. Also gut, vielleicht wird es bei der zweiten Impfung, das habe ich beim einen oder anderen gehört, kann schon mal sein, dass man sich jetzt nicht so toll fühlt, vielleicht für einen Abend, eine Nacht. Aber du, von der Impfung gestern, ich habe mich jetzt heute nicht überragend gefühlt, weil ich heute Nacht aber auch, glaube ich, einfach nicht so wahnsinnig gut geschlafen habe. Ob das damit zusammenhängt oder weil es bei uns jetzt sehr schwül geworden ist und man das noch nicht gewohnt ist, kann das eine oder das andere sein.
Die Sonne scheint in Regensburg, jetzt, dann schläft er gleich schlecht.
Ja, das ist man nicht mehr gewohnt, diese Hitzeentwicklung hier. Aber der Arm ist in Ordnung. Also und ja, ich hatte es heute auch nur, das haben übrigens einige auf Facebook und Instagram ja schon geschrieben, auf meinen Post gestern, was denn sozusagen ein Profisportler macht, ob man da auch Tage frei nimmt oder wie oder was. Ich habe heute tatsächlich ein bisschen trainiert, aber für meine Verhältnisse natürlich ganz moderat und auch nur einmal. Und ich denke, ich werde auch morgen nur einmal locker laufen. Man muss ja dann auch, finde ich, dem Körper da ein bisschen Zeit geben, dass er diesen Reiz auch verarbeiten kann. Auch wenn man es jetzt vielleicht im ersten Schritt gar nicht so sehr spürt, aber es passiert ja was im Körper. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Und das planen wir natürlich dementsprechend auch ein. Renato hatte da ja... oder wusste ja Bescheid, dass wir das auf jeden Fall vor dem anstehenden Trainingslager bei mir zumindest den ersten Step da gleich noch machen wollen. Und jetzt ist einfach mal 1-2 Tage ein bisschen entspannter und dann vielleicht am Samstag oder Sonntag ein kleineres Testprogramm wieder, wo man mal guckt, ob das alles soweit verdaut ist.
Ja, tatsächlich war das ja am vergangenen Wochenende in Braunschweig bei den deutschen Meisterschaften durchaus ja bei dem einen oder der anderen ein Thema, weil die Nebenwirkungen ja unterschiedlich waren. Ziemlich groß durch die Presse gegangen ist es ja bei der Siebenkämpferin Caro Schäfer, weil die länger damit zu tun hatte. Aber ich habe einige gehört, die durchaus mehrere Tage und danach dann eben auch einfach wirklich Einschränkungen im Training hatten, weil sie sich nicht hart belasten konnten. Vielleicht auch dann Zeichen übersehen oder es nicht ganz so ernst genommen, nach dem Motto, ja, ich bin ein bisschen müde, weitergelaufen. Und dann zieht sich halt irgendwann runter, ja. Muss man sicher immer sehr individuell sehen, hat sicher auch mit den jeweils verabreichten Mitteln zu tun, ja, weil bei Astra ist die erste Impfung in der Regel mit mehr Nebenwirkungen und bei den anderen, bei den mRNA-Impfstoffen potenziell eher die zweite, weil sich der Körper dann erst dran gewöhnen muss und so weiter. Aber das ist natürlich total individuell, ja. Und wenn du dann daneben hängst ein paar Tage in so einer Saisonphase, wo es auf deutsche Meisterschaften nur so zugeht, das kann natürlich doof werden, ne? Das ist klar.
Also das ist natürlich vollkommen richtig. Ich habe auch bei Caro Schäfer, also ich habe das damals nicht so direkt mitbekommen, aber jetzt so wie du das natürlich erzählt hast, ist da glaube ich die, wie soll ich sagen, der vielleicht auch Druck oder so vom Saisonplanerischen ist das ja einfach was komplett anderes, ne? Wie du sagst, wenn du auf deutsche Meisterschaften oder auf deinen vielleicht ersten Mehrkampfhöhepunkt, weiß gar nicht, ob es den Götzes war.
Nee, hat sie abgesagt.
Ah ja, dann hat's genau, aber wäre geplant gewesen und dann ist man natürlich viel eher geneigt, glaube ich, zu sagen, ich habe jetzt hier vielleicht noch ein paar Kerneinheiten, die ich eigentlich noch gern im Training mal machen würde und ist man vielleicht, eher bereit, ein bisschen da zu pushen im Training, während bei mir, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, vom Planerischen wird ja der nächste größere Wettkampf ja tatsächlich als Marathon hoffentlich irgendwie im Herbst stattfinden. Und deswegen ist jetzt sozusagen ganz am Anfang oder noch kurz vor der eigentlich ganz spezifischen Marathonvorbereitung für mich ehrlich gesagt noch ein ganz guter Zeitpunkt, das hoffentlich dann auch gut über die Bühne zu bekommen, einfach damit man dann ja dann auch zukünftig für, wie gesagt, Wettkämpfe und Trainingslager da sich keine Gedanken mehr machen muss, kann ich da hinfliegen oder wie komme ich wieder zurück und muss ich dann in Quarantäne? Das sind natürlich schon auch wichtige Dinge, die man damit einkalkulieren kann.
Ja, bei mir ist ja tatsächlich sogar eher dann das nächste Thema, was ist mit Auffrischung? In welchem Zeitraum müssen die sein? Weil das standen ja mal so Diskussionen ungefähr 6 bis 8 Monate. Das ist dann schon wieder im Herbst, also Spätherbst. Aber dann gehen die Diskussionen ja los. Die werden wir sicher kriegen dann, dass bestimmte Sachen dann nochmal aufgefrischt werden müssen. Das kann schon gut sein.
Könnte bei dir dann ein Thema vielleicht noch sein, auch in Richtung Hawaii oder sowas?
Nee, weiß nicht, ob man das da ist noch nicht ganz so, da gibt es noch gar keine Geschichten, ne, wie das da jetzt vonstatten geht. Ja, wir haben nur noch mal eine kleine Vorlesung in Richtung Olympische Spiele bekommen, wo ja auch noch heftigst in alle möglichen Richtungen, sowohl von Athleten als auch allen weiteren beteiligten Menschen diskutiert wird. Jedenfalls reicht nicht, da mit einer Doppelimpfung anzukommen, sondern du wirst trotzdem noch permanent getestet und darfst dich auch erst nach 14 Tagen frei bewegen in Tokio. Nach 14 Tagen fahre ich aber wieder nach Hause. Also das in der Zeit wird es keine Option für mich geben, mich jedenfalls in Tokio frei zu bewegen. Das ist schon mal klar. Und jetzt gab es aber auch nochmal einen Ansatz, die Gesamtzahl der Menschen, die nach Japan reisen, nochmal deutlich zu reduzieren. Also sowohl nochmal bei jeder Sportart zu überlegen, ob wirklich die Kontingente alle voll ausgeschöpft werden. Das kann nochmal auch ein Thema bei Leichtathleten sein. Ja, ob also zum Beispiel die Sachen, die im Moment möglich wären, über Nichterfüllen der Norm, aber dann über die Weltrangliste nominiert zu werden, was im Moment eine Option ist in der Weltleichtathletik, dass die dann halt nicht mehr gezogen werden. Ja, oder dass halt Mannschaften, die aus welchen Gründen auch immer Probleme haben mit Corona oder mit Reisen oder dergleichen mehr, dass die dann nicht ersetzt werden. Also dass halt darüber reduziert wird, aber auch nochmal Reduzierung der Medienakkreditierung, ja, nicht vergessen, sind so roundabout 12.000, 13.000 Athleten, aber 20.000 Medienschaffende. Das ist halt auch eine Menge. Ja, man darf halt nicht, da sind natürlich alle Menschen subsumiert, die eben an dem Erstellen auch von Medienprodukten beteiligt sind. Darf es halt nicht vergessen, alleine NBC, ja, also nur die, damit ist jetzt noch niemand das Grunderstellen der ganzen Fernsehsignale zum Beispiel. Ja, das macht ja die der Olympic Channel selber. Ja, also die haben eine Produktionsfirma, die machen das selber. Nur NBC für nur das amerikanische Programm sind 3.000 Menschen.
Brutal.
Ja, 3.000 Menschen bringen die dann normalerweise hin. Ja, also wie das jetzt zum Beispiel dann sein wird, weiß ich nicht. Normalerweise, weil die mit Abstand die meiste Kohle zahlen in dem Bereich. Sind die auch alle da? Die haben immer so ein eigenes kleines Dorf, total abgeriegelt. Da kommst du auch gar nicht so ohne weiteres rein. Ja, also das ist ja, weil die natürlich auch so wegen Sicherheitsbedenken und so, da steht dann immer Secret Service davor. Und dann
krass.
Ja, immer. Hallo. Also wahrscheinlich
kann man nicht mal abends auch hier beim Kollegen vorbei.
Das kannst du machen, aber da musst du fast sein, dass du das mit zusammengebundenen Händen hast. Also musst du das Bier ein bisschen kompliziert trinkst. Ja. Nee, also klar gibt's halt auch Kontaktoptionen, aber das Ding selber ist komplett abgeschottet von der Außenwelt. Das ist, glaube ich, dann in der Zeit amerikanisches Territorium oder so, also ich weiß es nicht, aber es ist schon crazy. Ja. Also die fahren da immer richtig auf. Und wer mal eine Übertragung im amerikanischen Fernsehen gesehen hat, ja, ich hoffe, dass er nie wieder über unsere Übertragung motzt. Du siehst wirklich nur den Fokus komplett reduziert auf die amerikanischen Athleten. Ja, also eine Internationalität spielt bei denen eine total untergeordnete Rolle. Da kriegst du oft gar nicht mit, wer irgendwie Gold, Silber, Bronze gewinnt, sondern es geht nur um die amerikanischen Athletinnen und Athleten.
Also auch wenn die nicht vorne sind.
Ja. Also die gewinnen ja eine Menge, aber nicht alles. Ja, und wenn dann einer Fünfter wird, dann wird darüber stundenlang diskutiert, dann wird vielleicht nochmal genannt, wer gewonnen hat, aber wer Zweiter und Dritter wird, ist uninteressant. Ja, also es ist eine andere ganz andere Herangehensweise. Ja, wer das mal erlebt hat oder du hast ja davon gesprochen, ne? Wenn man zum Beispiel im Urlaub auf Malle ist oder sonst wo und vielleicht nicht deutsches Fernsehen kriegt, das ist schon anders.
Ja.
Das ist schon anders.
Ja.
Aber gemotzt,
wie war's
gemotzt
denn bei
wird
dir,
immer.
Ralf? Also ich meine, ich habe angeguckt.
Immer.
Ich habe ich habe natürlich am Sonntag nach meinem Programm, wie man das halt als guter Sportler und Sportfan so macht, natürlich den Tag natürlich hier vor dem Fernsehen verbracht. Und zwar mit groß geöffneter Balkontür, sodass man auch das Gefühl hatte, man sitzt noch draußen. Aber natürlich mir die Finals reingezogen, was spannend war. Fand ich zumindest. Also ich, wie gesagt, wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen. Ich finde das ja eigentlich ist sehr charmant, auch wie das ja generell bei Olympischen Spielen gehandhabt wird, dass man da sehr viel andere Sportarten ja mal sieht. Das war auch, fand ich, von der Balance, glaube ich, ganz gut gemacht. Klar, man muss natürlich Leichtathletik irgendwie schon geblockt dann irgendwie auch machen. Das habt ihr zumindest ja auch gemacht. Und dann war, glaube ich, eher davor die anderen Themen so ein bisschen noch. Triathlon und was weiß ich was noch alles, auch moderner Fünfkampf. Aber ich habe das natürlich geguckt, nur du warst jetzt ja sozusagen nicht nur am Samstag, nicht nur am Sonntag vor Ort, sondern auch schon am Samstag. Du wirst sicherlich noch ein bisschen mehr mitbekommen als das, was man im Fernsehen nur sehen konnte.
Also selbstverständlich war ich am Freitag schon da, weil es am Freitag ja schon Stabhochsprung der Frauen gab, was wir schon übertragen haben.
Richtig.
Ich bin ja selber über 5000 Meter gestartet, ne? Im Solo-Rennen morgens vorm Frühstück. Ja, war super. Nee, der war zu dem Zeitpunkt schon fast auf dem Weg zum Stadion, weil der den Livestream kommentiert hat und das ging halt dann morgens immer relativ früh los. Aber es war herrlich, ne? Es gibt ja so einen schönen Stadtpark da, Volksgarten heißt ja, aber Volkspark heißt ja Volkspark. Und okay. Da läuft man so an der OK entlang und drüber und wieder zurück und so weiter. Super schön. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ach nee, kommentiert haben wir auch noch zwischendurch, genau.
Hast du ein bisschen was im Fernsehen erzählt?
Ja, also erstmal zu den Finals. Das ist natürlich tatsächlich ja der Versuch, eine Idee von einem olympischen Angebot an Sportarten auch auf deutsche Meisterschaften zu übertragen. Ich würde mir wünschen, wenn sich noch mehr Sportarten und nicht nur die Leichtathleten committen würden. Ja, weil tatsächlich gibt es andere Länder in Europa, in Skandinavien zum Beispiel, die schaffen es tatsächlich, dass die relevanten Sportarten, bei denen dann eben auch ihre deutschen Meisterschaften die Relevanz haben, dort austragen. Das war jetzt bei einigen anderen Sportarten nicht der Fall. Also zum Beispiel bei Schwimmen. Ja, das waren eine B- oder C-Meisterschaften, weil die Olympianominierten sind da bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht geschwommen. Dann, und das hatte auch keine Relevanz mehr für Olympia. Ja.
Ich habe mich schon gewundert, weil ich bin jetzt natürlich nicht der ausgiebigste
Schwimmexperte, aber du kanntest niemanden.
In der Übertragung, ja. Nee, genau, ich kannte niemanden, das hat mich schon mal gewundert, aber es wurde in der Übertragung, glaube ich, auch einmal gesagt, dass manche Bundeskaderathleten sich im Trainingslager befinden und das hat mich ein bisschen überrascht, weil da dachte ich so, okay, das sind deutsche Meisterschaften, bei uns früher war es ja immer so im Stadion, dass es sogar Nominierungsvoraussetzung ist für internationale Großereignisse, dass du dann da bist und auch eine entsprechende Performance ablieferst und deswegen war ich da ein bisschen verwirrt, aber natürlich hat mir da der Hintergrund ein bisschen gefehlt, aber gut zu wissen, ja, okay. Ja,
oder
die sehen da jetzt das nicht so, den Mehrwert noch nee, nicht oder noch nee. Nicht vielleicht.
Ja, und zum Beispiel Triathlon, das war halt auch eine deutsche Meisterschaft, ja, hat einen Stellenwert, ja, aber die Top-Leute waren nicht da, weil die Olympia-Quali hat halt in einem internen Ausscheidungsrennen, also die letzten beiden Plätze, die noch zur Verfügung standen fürs Kontingent Kienbaum. Und für die Staffel, ja, hat in Kienbaum in einem internen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Rennen, ist das abgehalten worden vor 2 Wochen, ja.
Da stellt sich mir aber die Frage, auch als Außenstehender, why? Also ich meine, wenn das eine Woche vorher, also wenn das jetzt nur, also ich sag mal, wenn das jetzt von der, wie auch immer, der leitende Bundestrainer hat saisonplanerisch einen ganz anderen Plan und die Quali oder Ausscheidung müsste viel kürzer, sag ich jetzt mal rumgesponnen, vor dem internationalen Großereignis sein, um wirklich die Besten, die da am fittesten sind, zu nehmen. Das würde ich sagen, macht dann vielleicht irgendwie Sinn, aber wenn wir da von einer Woche reden zwischen Finals und wir machen das unser eigenes Ding in Kienbaum, das leuchtet mir jetzt nicht so hundertprozentig ein, warum das so sein musste.
Ja, das sind halt ja diese Geschichten, die jede Sportart natürlich speziell macht. Also jeder hat ja sein eigenes Prozedere, jeder hat eigene Optionen, wie für Olympische Spiele qualifiziert wird, also über Punktesysteme, über persönliche Qualifikationen, über Zeiten, über Normen und so weiter. Das ist in der Leichtathletik tendenziell eher ein bisschen einfacher. Wir haben eben gesagt, Weltrangliste. Wer mir die Weltrangliste eindeutig erklären kann in 3 Sätzen, der gewinnt einen Nobelpreis. Ja, also das kann nämlich keiner. Und in der Leichtathletik ist die deutsche Meisterschaft aber auf jeden Fall ja relevant. Das heißt, du konntest dich da direkt für Olympia qualifizieren. Nicht alle, aber du konntest es. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das gibt natürlich jetzt so einen Rattenschwanz hinterher, dass man noch Normen nachliefern kann. Das macht alles für mich schon viel kompliziert. Ja, deshalb ist das amerikanische System sehr ehrlich. Aber man muss natürlich auch die Leistungsbreite haben in der Spitze, dass man sagen kann, die ersten 3 von deutschen Meisterschaften fahren. Punkt. Ende aus.
Ja.
Ja. So machen das die Amerikaner. Die haben nächste Woche fangen die an. Dann nochmal eine Woche, die Trials ab 18. fangen die an. Und da gilt ganz schlicht, das ist beim Schwimmen so, das ist bei Leichtathletik so, also in den quantifizierbaren Sportarten, die ersten 3 fahren. Punkt. Ende aus. Ja.
Eine Anmerkung dazu. Es ist in den USA so, das weiß ich, weil ich das in Heusden teilweise in Belgien bei einem der klassischen ganz späten Meetings vor den internationalen Großereignissen noch selber gesehen habe. Es ist so, wie du sagst, bei den Trials, die ersten 3 sind sicher qualifiziert, wenn sie die Norm haben. Bedeutet, sagen wir mal, es könnte jetzt sein, weil die sind halt, wie du sagst, normalerweise so Mitte, Ende Juni, das ist so der klassische Trials-Termin, dass jemand irgendwie spät in die Saison gestartet ist, keine Ahnung, hatte Probleme in der Vorbereitung. Trotzdem schafft sich Platz 3 zu sichern, zum Beispiel bei den Trials, damit er eigentlich sein Ticket sicher hat, ist aber noch bis zum Nominierungszeitraumsende des Weltverbands die Norm schuldig. Der kann diese Norm zum Beispiel noch in Monaco oder in Heusden oder alles, was danach noch kommt, noch laufen. Wenn er das nicht schafft, dann verfällt natürlich sein Platz, beziehungsweise ich glaube, dann wird er einfach an den Nächsten weitergegeben praktisch. Aber ich finde es auch charmant, dass man halt sagt, das eigentliche Qualifikationskriterium ist dieses Ausscheidungsformat, weil total transparent für den Zuschauer und maximal spannend, auf jeden Fall. Und ob du dann noch in Belgien, theoretisch, weil du es davor nicht geschafft hast, das ist ja für die Die-Hard-Fans interessant, aber ob du das jetzt mitbekommst oder nicht, ist, glaube ich, jetzt nicht so erheblich.
Ja, du musst halt immer die Pros und Cons sehen. Ne? Also die Amerikaner lieben ja klare Verhältnisse. Ja? Denen ist auch eigentlich egal, wer Zweiter oder Dritter wird, sondern die lieben Winner. Ja, und nicht erst seit Trump, sondern die lieben Winner. Ja, da muss gewonnen werden. Deshalb gibt es ja auch in sehr, sehr wenigen amerikanischen Sportarten überhaupt das Prinzip des Unentschieden. Ja, also das Unentschieden als Endergebnis ist im Fußball natürlich, weil es halt die Weltregel ist, aber ansonsten ist denen das total fremd. So, das ist halt der Hintergrund. Jetzt nehmen wir mal an, diese deutschen Meisterschaften wären als Trial-System ausgetragen worden. Dann sind natürlich alle, die jetzt verletzt waren und verzichtet haben, und jetzt ne, rename them. Ja, Johannes Vetter, Konstanze Klosterhalfen, ja, Gina Lückenkämper, um nur mal so drei große Namen zu nennen, ja. Und da waren jetzt noch sechs andere Namen da hinten dran. Die wären jetzt alle nicht bei Olympia dabei, weil die da nicht gestartet sind. Ja, das ist halt der Nachteil. Ich will nicht sagen, dass einige von denen sich dann trotzdem irgendwie dahin gequält hätten, weil die Situation gibt es natürlich bei Namis auch, dass du immer wieder Leute hast, die sich dann da irgendwie, ja, obwohl sie eigentlich noch nicht 100% fit sind oder noch eine Verletzung nicht vollständig auskuriert haben, die starten dann trotzdem. Das wird dann kompensiert bei den Amerikanern, weil die halt so eine Tiefe in jeder Disziplin oder in quasi jeder Disziplin haben, dass es nicht so auffällig ist, ja. Gut, du hast auch natürlich einen Vorteil in der Großwetterlage, weil du findest in den USA immer eine Region, wo super Wetter ist. Das ist halt in Deutschland, wie wir jetzt mal gesehen haben, in den letzten beiden Jahren waren ja außergewöhnlich gut, aber jetzt war es halt viel nicht gut, ja. Und das merkst du natürlich vor allen Dingen den schnell zuckenden Sportarten der Leichtathletik schon an. Ja, da hängen einige noch zurück, weil sie auch im Training keine guten Bedingungen hatten. Ja, viele Trainingslager sind ausgefallen, haben in Deutschland dann in der Halle stattgefunden. Das ist ein Hauch anders. Deshalb, man muss das gut überlegen, ob das für das jeweilige Land das richtige System ist. Dass es einfacher ist, nachvollziehbarer und am Ende vielleicht sogar fairer, weil wir haben uns ein bisschen kaputt gelacht über die Nominierungskriterien. Ja, das sind halt wirklich 28 Seiten. Ja, plus noch der Anhang, ja, der siebenseitige Anhang Spezialitäten der Olympianominierung. Also es gab nicht so viele am Wochenende, die das, glaube ich, verstanden haben, was da Tango ist. Ja, meine Lieblingsszene war am Samstag, als die Hochsprung-Siegerin feststand, ja, Imke Onnen, und die hat sich gefreut. Ne, war länger verletzt auch und konnte das erste Mal wieder richtig springen und ja, ist deutsche Meisterin geworden. Der Bundestrainer wusste nicht, dass sie mit diesem Sprung nominiert war. Dann hat die Teamleiterin, ja, hat dann ja, gute Besserung, Brigitte Koschegen, ist leider auch schwer krank, die hat dann angerufen und gesagt, ey, übrigens, ja, die ist nominiert dabei. Und hat, während er mit ihr da stand und sagt, ja, deutsche Meisterin und so, ganz gut, ja, schön, dass du wieder gesprungen bist und so. Und dann, ach so, die Brigitte ruft übrigens gerade an. Ach so, ja, ist jetzt klar für Tokio. Ja, du bist jetzt übrigens klar für Tokio. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen, weil Kindheitstraum, du muss ich dir nicht erklären, was das ausmacht, ja. Da in dieser Sekunde wurde der Kindheitstraum wahr, ja, der ist dann da bestätigt worden. Ja, und dann hat die erstmal eine Viertelstunde lang da in den Armen ihrer Mutter gleichzeitig ihre Trainerin gelegen. Also es hatte auch viel, ja. Da waren sehr viele solche Momente. Aber das war ein sehr schöner Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht solltet ihr nochmal über eure Nominierungskriterien. Und das soll ein Zuschauer verstehen, das versteht natürlich kein Mensch.
Das, ja, ist das Problem, versteht ja kein Mensch. Das schon nicht richtig verstehen. Genau, oder die teilweise die zuständigen Bundestrainer da auf dem Laufenden sind, dann ist ja immer die Frage, wie soll das der Fan zu Hause irgendwie halbwegs nachvollziehen? Das guckt sich doch keiner vorher an und 35 Seiten Nominierungsrichtlinien, also sorry, aber...
Ja, ich hoffe, wir konnten das an der einen oder anderen Stelle ganz gut rüberbringen. Es waren natürlich auch ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Carolina Krafzig, 400 Meter Hürden, die halt durch einen unglaublich beherzten Lauf das Ding da gerockt hat. Und dann, weißt du, dann hast du die Norm, hast das da auf der Anzeigentafel stehen. Das sind halt auch tolle Momente, ja, ist ja gar keine Frage. Und für mich ein absolutes Highlight, 1500 Meter der Männer. Ja, meine Herren, was haben die da abgefackelt, bitteschön. Ja,
brutal.
Also erstmal.
Ich dachte erst, das ist ein Fehler irgendwie. irgendwie, als ich diese Ergebnisliste eingeblendet gesehen habe am Handy, dachte ich mir so, hä, was ist denn das für Zeiten irgendwie? Das kann doch nicht bei deutschen Meisterschaften sein.
Also erstmal, dass sich einer findet, der sagt, pass mal auf, Jungs, ich laufe übrigens Tempo. Ja?
Und alle, stimmt.
Hurra, wir haben einen gefunden. Ja? Weil normalerweise, du weißt, wie das ist. Normalerweise wird das, da wird man vorher darüber gesprochen, unter befreundeten Trainern und so, ja. Und dann kommt schon gleich, ich nicht, ne? Weil deutscher Meistertitel.
Hat bei Meisterschaften normalerweise keiner Bock zu machen.
Nee. Also es gibt hin und wieder mal Absprachen in den Vorläufen tatsächlich, ne? Dass man am Tag der Vorläufe, aber bei den kleinen Meldezahlen aufgrund der Corona-Bestimmungen gab es teilweise sehr kleine Meldezahlen. Gab es gar keine Vorläufe über viele der Mittelstreckenrennen. Also 15 Meter zum Beispiel mit Männern gab es keine Vorläufe. Ja, also standen die dann zu 12 und dann sind die zu 5 da tempolos gerannt, also gebrettert, um es mal klar zu sagen. Robert Falken war natürlich einfach auch toll. Ja, der hat das halt dann so Monster da hinten durchgezogen. Ja, das war schon fantastisch. Ja.
Absolut, ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich, das muss ich vielleicht auch mal sagen, ist in meiner Wahrnehmung immer eher in der Vergangenheit der letzten Jahre so 800 Meter Läufer gewesen, um so, also nicht, dass er nie 1500 gerannt wäre, aber so vom Hauptfokus habe ich den immer mehr so als 800 Meter Läufer wahrgenommen und er ist ja auch schon ein sehr guter 800er, ich glaube auch schon in der Saison gerannt. Umso beeindruckender natürlich, also nicht nur in dem Setup bei deutschen Meisterschaften, sondern umso beeindruckender, dann jetzt diese Bandbreite auch auf die nächstlängere Mittelstrecke ausweiten zu können, weil wir wissen ja auch bei 800-Meter-Läufern, es gibt viele, die machen mal zum Saisoneinstieg eine 1500, so als ich sage jetzt mal, Überdistanz-Test. In 90% der Fällen würde ich sagen, alles, was länger als 2 Runden ist, da wird schon sehr dünn bei vielen. Also ich sage mal, 3,40 ist auch schnell, wenn man das laufen kann. Meine Bestzeit ist 3,43 von vor vielen Jahren. Also 3,40 ist auch schon schnell. Aber natürlich, wenn einer 1,46 oder 1,45 auf 800 läuft, ist das natürlich im Verhältnis nicht vergleichbar. Aber bei Robert Falken, so ein Ding bei deutschen Meisterschaften da aufs Parkett zu zaubern. Und man muss natürlich auch sagen, der war auch schon bei der Team-EM hat er auch schon ein sehr beherztes Rennen gezeigt, wo er ja auch die Platz 1 gesichert hat in seinem Lauf fürs deutsche Team. Also fand ich richtig stark. 3,34 für die Leute, die es nicht gesehen haben, als deutscher Meister in einem Meisterschaftsrennen. Sehr stark. Auch für die Leute dahinter, muss man sagen, auch noch richtig krasse Zeiten. Hier Marius Probst, der hatte jetzt ja im Saisonverlauf zuvor jetzt doch einige Verletzungsprobleme und konnte eben nicht wie eigentlich geplant, so die Wettkämpfe machen, die anstanden und ist jetzt, glaube ich, das war das erste Rennen jetzt für ihn diese Saison draußen und ist auch Bestzeit gelaufen als Zweitplatzierter mit 3,35, also auch schon richtig krass. Ich glaube, da fehlt für ihn ja wahrscheinlich auch nicht so viel zur Olympianorm. Die ist nämlich 3,35, irgendwas,
3,35,00.
Okay, dann ja, fehlen ein paar Zehntel Sekunden.
Ja, also fehlen, glaube ich, 8. Ich glaube, der hatte eine 7, 8 oder sowas, aber so in der Preisklasse. Mhm. Aber um das nochmal zu unterstreichen, ja, bei Meisterschaftsrennen wird ja normalerweise anders gelaufen. Bei Meisterschaftsrennen wird taktisch gelaufen, weil der deutsche Meistertitel natürlich schon eine hohe Wertigkeit hat für jeden. Ne? Man kann seine Visitenkarte wieder ändern. Ja, man kann nach Hause fahren und sagen, Mami, siehst du, dafür mache ich den Scheiß. Ich bin deutscher Meister geworden, ich bin deutsche Meisterin geworden. Ne? Du weißt, in der lokalen Presse, bei den meisten, da wo sie herkommen, wo sie geboren sind, wo immer noch der lokale Redakteur gut aufpasst, ja, was da passiert, da taucht das alles auf. Ja. Bei diesem Rennen sind 3 Mann schneller gelaufen, als jemals zuvor ein deutscher Meister 1500 Meter gelaufen ist. So, darüber reden wir. Mhm. Ja, wir reden darüber, dass 3 Mann schneller waren als der bisherige Meisterschaftsrekord. Der wurde von einem Menschen gehalten, der schon ein bisschen älter ist. Ja, den kennen die Älteren vielleicht noch. Ja, Thomas Wessinghage. 5000 Meter Europameister in den 80ern. Ja, der ist 1977. Ja, das war im letzten Jahrhundert. Da waren die Bilder noch schwarz-weiß. Auch im Stadion waren dann die Bilder noch schwarz-weiß. Ja. Ist der eine 3,37 irgendwas? Und die laufen eine 3,34, 3,35, 3,36 klein. Also Amos Bartelsmeier, der deutsche Amerikaner, sehr kurz angereist, der ist halt da die 3,36 gelaufen. Ja. Er hat aber genauso ein mutiges. Also die alle, die sind halt einfach, ja, Herz in die Hand und losgebrettert, ja. Und wie geil ist das bitte? Ja, da hatte ich so, ich fand das so faszinierend, dass du wirklich da viele Frauen und Männer gesehen hast, Mädels und Jungs gesehen hast, die richtig gesagt haben, so, jetzt, hier, das ist das Ding jetzt hier, jetzt lege ich hier mein ganzes Herz und alles, was ich habe, auf die Bahn. Und einige haben es geschafft, andere haben es nicht geschafft, wir kommen ja gleich noch zu den 5000 Meter Läufen und so. das macht mir am meisten Spaß, wenn wenn Menschen so richtig zeigen, so jetzt jetzt nicht rumlabern, ja, und irgendwie, ja, zu warm, zu kalt, zu windig, zu keine Ahnung. Nee, also ich kann das Wetter nicht ändern. Ja, ich bin morgens wieder sämtlichen Fröschen an der Oka hinterhergesprungen, aber sie haben das Wetter nicht verändert. Ja, es war nachmittags ätzend, es war regnerisch, ja, die Bahn war glitschig, so wie es halt ist, wenn eine Tatanbahn nass wird. Für die Läufer jetzt uninteressant, aber für Sprintsprung furchtbar.
Ich wollte sagen, für die Läufer, ja, vielleicht sogar besser als letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr war ja brutalster Glutofen.
Und was musste ich letztes Jahr eine Stunde lang, ja, mit ehemaligen Vereinskollegen von dir vor deren Lauf über 5000 Meter am Telefon diskutieren, ja, weil angeblich das Fernsehen, also, ne, also ich, ja, in Personam, ich, totaler Unfug. Ja, wir sind schuld, wann das Wetter wie scheiße ist für deutsche Meisterschaften. Ja,
absolut.
So, dieses Jahr, ja, hat wieder so ein Recherchegespräch stattgefunden. Zum Glück musste ich es nicht selber führen, sondern eine meiner treuen Rechercheurinnen, die selber eine sehr, sehr gute 15-Meter-Läuferin war. Ja, ich habe ja geahnt, dass mich das nur zeitlich ins Defizit bringt. Ja, weil wenn ich dann eine Stunde telefoniere für eine Situation, das ist dann im Zeitmanagement nicht zu machen. Da ging es genau wieder so los. Seit 25 Jahren sage ich schon, das muss anders sein und das Fernsehen. Wir haben noch nie Einfluss genommen auf die Austragung der 10.000 Meter oder 5.000 Meter Entscheidung bei deutschen Meisterschaften. Ja, bitte, macht doch die 5.000 Meter woanders. Macht ihr, das ist in Ordnung. Ja, aber es wird dann mit größerer Wahrscheinlichkeit keinen großen Niederschlag im ersten oder zweiten deutschen Fernsehen finden. Weil nur 5000 Meter Läufe rauszunehmen und sie abends um 21:45 stattfinden zu lassen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das Stadion ganz ausverkauft ist dafür. Jetzt waren ja mindestens ein paar hundert Zuschauer da, was schon ein Riesenunterschied ist. Einfach das, ja, das Gefühl, dass da Menschen sitzen und ein bisschen klatschen und ein bisschen, ja, die hatten es übrigens auch nicht einfach. Das klang ja so toll, ja, wenn man gesagt hat, endlich Zuschauer da und so weiter. So, es gab eine Morgensession und eine Abendsession. Die Morgensession fing an beiden Wochenendtagen, Samstag, Sonntag, jeweils um 10 Uhr morgens an. Was man den Leuten nicht gesagt hatte, sie konnten nicht zwischendurch aus dem Stadion raus. Es gab zu essen und so weiter, alles klar. Ja, aber zwischendurch.
Den ganzen Tag mussten die aber
drin bleiben. Den ganzen Tag. Ja, aber es gab zwischendurch auch schon mal 2-3 Stunden keine Wettkämpfe. Und die letzten Finals waren am Samstagabend um 7:55. Also 10 Stunden lang im Stadion. Und am Sonntag um 17:45 Uhr. Ja, meine Herren, ey, da musst du aber ein echter Fan sein.
Da musst du Bock auf Leichtathletik
haben. Bei leichtem Nieselregen und 18,5 Grad, also unterm Dach, aber das, da musst du schon ein bisschen härter drauf sein.
Das waren die Ultras der Leichtathletik-Szene sozusagen.
Ja, es waren ja tatsächlich viele Leute, die halt auch so im Pflege, im Ärztebetrieb und ja, die jetzt keinen Spaß hatten in der Corona-Pandemie.
Ja, ja, klar.
Aber denen musst du dann die Schönheit der Leichtathletik auch erstmal klar machen, wenn du da 5 Stunden sitzt und dann sagst,
deswegen vielleicht.
Ich würde jetzt gerne mal in das kleine Restaurant da vorne gehen, aber das war ja möglich. Aber nein, man durfte nicht raus.
Oh, ja. Krass.
Und es war natürlich auch so, dass wieder alle getestet werden mussten. Auch ich als Doppeltgeimpfter musste getestet werden. Das heißt, du hast einen Test gemacht. Da vor Ort konnte man direkt am Eingang einen machen. Aber dann musst du eine Viertelstunde warten, ja, bis das Ergebnis da ist. Normales Prozedere, ja, klar, rechnest du ein und so weiter, alles gut. Wenn du jetzt wie eine Weltklasse-Athletin, ich sag den Namen nicht, ein bisschen spät kommst, ja, und das eigentlich alles okay ist und es dann einen Ticken länger dauert, weil du noch warten musst, bis du den Test machen kannst und dann den Test machst und dann eine Viertelstunde warten musst. Und auch das ist Corona. Ja, normalerweise ist ja irgendjemand in deinem Verein, der die ganzen Stellkarten abgibt. Ne? Also Stellplatzkarten für alle, die das noch nie gehört haben, das System.
Muss erklärt werden.
Man muss sich praktisch nochmal als startfähig und bereit erklären am Start des Wettkampfes selber. Dafür wird in guter alter Karteikastenart, ja, tatsächlich ein Pappschildchen abgegeben, wo dein Name drauf ist, deine Meldebestätigung drauf ist und deine Disziplin und deine Bestzeit, deine Meldezeit ist da drauf. So. Die musst du aber tatsächlich händisch abgeben.
Innerhalb einer bestimmten Zeit.
Die muss in einer bestimmten Zeitspanne, also vor allen Dingen bis zu einer bestimmten Zeit vor einem Wettkampf abgegeben sein. Zu spät abgegebene Karten, Disqualifikation. Hat es schon endlos Diskussionen gegeben wegen Staus und vergessen, keine Ahnung, ja, immer. Jetzt musste jeder Athlet, jede Athletin ihre Karte selber abgeben. Bist du auch selbstverantwortlich, ist im Zweifel immer besser, weil musst dich nicht auf jemand anderen verlassen. Nützt aber nichts, wenn du vorne stehst und auf dein Ergebnis wartest. Ja, da gab's,
das ist
da gab's ein paar Diskussionen. Da gab's ein paar Diskussionen.
Kriegt man auch Puls.
Ganz aber sicher.
Ist Warm-up dann kürzer ausgefallen, weil man schon innerlich
ganz sicher so mehr am Puls als beim Wettkampf nachher. Hundertprozentig. <Ich glaub nicht. lacht> Ja, also da waren ein paar ganz schöne Sachen dabei. Ne? Da konnte ich viel von haben.
Krass.
Ja. Ja, 5000.
Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, kurzer Einschub vor den 5000, und zwar mal aus Nichtläuferperspektive. Alexandra Burkhardt ist ja auch jemand, den ich, also die ich ja auch logischerweise schon sehr lange kenne, weil die schon lange dabei ist. Klar, ist ein paar Jahre jünger als ich. Nichtsdestotrotz, ja, in der Jugend schon großes Talent gewesen. Dann natürlich auch im Erwachsenenbereich immer auf einem guten Level, aber auch man phasenweise das Gefühl gehabt, da ging es jetzt nicht immer. Das sind die Bäume jetzt nicht unendlich in den Himmel gewachsen. Und jetzt, nach doch ein paar Jahren, wo es irgendwie zäher war und dann auch nochmal, ich glaube, Veränderungen wieder zurück von Mannheim nach Richtung Altötting startet es bei Wacker Burghausen. Das ist also wirklich eigentlich nicht gerade eine Leichtathletik-Hochburg, sage ich jetzt mal, aber sie kommt aus der Gegend. Also wenn ich jemanden jetzt nicht unbedingt im Vorfeld ganz oben auf meiner, sage ich jetzt mal, Favoritenliste hatte für 100 und 200 der Damen, also ich hätte ihr immer eine Medaille zugetraut, aber jetzt nicht, dass ihr unbedingt beide Strecken an den darauffolgenden Tagen gewinnt, fand ich sehr, sehr schön. Auch das war eines für mich sicherlich der Highlight des Wochenendes.
Ja, war ja auch so eine Geschichte, wo jemand einen sehr, sehr lang gehegten Traum realisieren konnte. Ja, die läuft halt Bestzeit 11:15, direkt qualifiziert, Einzelstart in Tokio über 100 Meter, wird am nächsten Tag auch noch Meisterin über 200 Meter. Aber vor allen Dingen, dieses 100 Meter Ding hat die komplett umgehauen. Eine Dreiviertelstunde nach dem Finale war die noch komplett in Tränen aufgelöst. Wir sind dann tatsächlich auch noch hin, weil wir ja wissen wollten, läuft sie jetzt die 200 oder nicht, aber das kann ja dann gerne mal sein, dass jemand abmeldet. Haben dann noch kurz mit ihr gesprochen. Ja, was soll ich sagen? Die hat natürlich einen vernünftigen Einfluss in ihrem direkten sozialen Umfeld. Ne?
Ja.
Weil ihr Läufermann ist halt ein gescheiter Sportler.
Da kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? Also warte. Ich kenne den. Ach, kenne ich den persönlich? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sie mal. Das ist auch eine coole Geschichte. Ich habe sie mal vor einigen Jahren. Boah, das ist vielleicht schon 2-3 Jahre her. Da war ich, glaube ich, sogar noch für Regensburg, bin ich da gestartet, in Bad Füssing getroffen. Nämlich Bad Füssing hat oft im Februar einen Marathon und Halbmarathon und 10 Kilometer Lauf. Das ist nicht so weit weg, das ist eine gute Stunde Richtung Bayerischer Wald. Hier von Regensburg aus haben wir manchmal als so Trainings- und Testwettkampf mitgenommen, zum Beispiel zwischen Trainingslagern. Und naja, also so Thermenregion, Thermenlandschaft, da war halt so der Indoor-Bereich, wo man dann seine Sachen abgeben konnte. Und saß ich da und schnür meine Wettkampfschuhe und mach gerade die Startnummer hin und war kurz vorm Start rauszugehen. Dann gucke ich so rechts und denke mir so, die da drüben sieht irgendwie total aus wie eine Schwester von Alexandra Burkhardt. Und sie hat mich dann auch angeguckt und sie wusste dann schon, wer ich bin. Aber ich war halt irgendwie, hab sie gar nicht in diesem Setup erwartet. Und ich so, was machst du denn hier? Und so, ja, mein Freund läuft heute hier den Halbmarathon mit oder so. Und ich so, ach, okay, krass, interessant. Und ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, das ist noch ihr Freund slash Mann. Ich weiß gar nicht, wie da die Konstellation
ist. Ich wusste auch, die aktuelle Veränderung habe ich auch am Wochenende festgestellt. Also sie sind verlobt inzwischen. Ja, aber der ist natürlich kein Läufer, sondern der ist Triathlet. Ja, und zwar ein guter, also ein richtig guter. So irgendwas 9 Stunden schlag mich tot. Ja, und dann läuft man halt schon mal so für Spaß einen Halbmarathon. Also, wenn man gescheit ist und nachher nicht mit Blasen an Füßen, aber lassen wir das. Ja. Also jedenfalls sind die im Wechsel immer. Ja, mal ist er Läufermann und mal ist sie Spielerfrau. Also das ist ganz cool. Ja, und auf jeden Fall, was du natürlich dann in so einer Beziehung, also ist natürlich extrem fokussiert zu sein, halt auf Sport auf der einen Seite. Das ist natürlich auch viel Sport, ja. Aber du musst natürlich dann nicht immer über deinen eigenen Sport reden, weil du hast noch eine Reflexion auf der anderen Seite, ja. Und das ist eben doch ein bisschen anderer Sport. Das ist nicht wieder Leichtathletik, aber man hat ein
Mal was ganz anderes.
Man hat ein Verständnis, ja, dass da auf der anderen Seite irgendwas passiert, ja. Und er findet es wahrscheinlich ganz geil, wenn er sieht, wie die so Tempoläufe machen, dass er das nicht machen muss. Ja, oder die machen zum Beispiel auch sehr viel Krafttraining, sehr viel Crossfit. Ja, sicher auch so eine Veränderung, eine Herangehensweise, da komme ich gleich nochmal zu. die sie jetzt wirklich auch nochmal nach vorne gebracht hat. Und sie würde wahrscheinlich jetzt eher nicht so viel schwimmen und nicht so viel Radfahren und nicht so lange laufen. Also ganz sicher alles das nicht. Ja, und das hilft, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall so ein leistungsorientiertes Mindset, natürlich auch viel Regeneration und Essen und so, weißt du, da musst du jetzt nicht dich dafür rechtfertigen, was du isst oder warum du wann was nicht isst oder doch isst, keine Ahnung, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, ich habe mich auch total für die gefreut, weil die, wie du ja richtig gesagt hast, im Prinzip immer so an der Grenze war. Staffel war immer dabei, dann oft nicht gelaufen, weil dann vier andere in der tatsächlichen Staffel drin waren. Sie war auch bei ein paar Staffeln dabei. Aber da zweimal das Ding zu rocken und durchzuziehen, ja, aber die konnte gar nicht schlafen die ganze Nacht, hat sie mir erzählt, weil es war so überwältigend, ja. Und du weißt, was passiert, wenn du nach Burghausen zurückkommst und deutsche Meisterin 100-200 geworden bist, ja. Da ist natürlich
die werden hier Vollbank. Einen Straßennamen nach ihr benennen wahrscheinlich.
Ne? Also tatsächlich hat sie einen Trainer, ist noch ein relativ junger Trainer, der selber bis vor nicht allzu langer Zeit Sprinter war, der jetzt gerade gewechselt ist von München nach Zürich, weil er da eine Anstellung bekommen hat. Und sie pendelt halt relativ viel hin und her, dass sie mal in Zürich trainiert und aber auch relativ viel in München trainiert. Ne?
Krass.
Okay, ja, okay. Eine dieser wirklich tränenrührenden und herzergreifenden Geschichten des Wochenendes, ja. Und wir haben ja, absolut. ich hab da so mehrere Heulsusen, also Männer an meiner Seite, die dann immer, die sitzen da wirklich mit Tränen in den Augen. Also da sehe ich dann immer, okay, das tangiert hier auch echt viele, ja. Frank Busemann, der ja unser Experte da ist, der sagt das immer ganz offen. Der sagt, ey, nehmt mich da nicht so schnell dran, weil ich muss da immer mitheulen. Ja, weil ich, das ist halt, der geht da auch so mit, der hat den gleichen Puls wie die beim Rennen, ja, weil der da so mitgeht, ja. Und das packt den halt so emotional, der steht dann da mit feuchten Augen oder mit Tränen in den Augen, weil es ihn so fasziniert, dass da, ich meine, der hat das ja auch alles erleben dürfen, ja, klar. Dass sich da so Träume erfüllen und da so, weil Jahre arbeitest du an so Geschichten, ja. Ich meine, es gibt ja natürlich auch die negativen Geschichten, ja, die einen genauso zu Tränen rühren können, ja. Wenn da Karrieren enden, mit einem vergeblichen Versuch, irgendwas zu erreichen.
Ja, ja, absolut.
CrossFit wollte ich noch sagen. Irgendwo hat uns jemand geschrieben, dass jetzt wieder die Zeit losgeht, wo der innere Schweinehund, es war eine Lady, muss ich nochmal raussuchen, wer es war, nicht mehr dazu bringt, Stabi-Training zu machen. Ja, weil gutes Wetter, jetzt kann man wieder rauslaufen und alles Mögliche und sie schafft es einfach nicht mit dem Stabi-Training. Ja, ich habe Abhilfe versprochen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, also ich würde vorschlagen, jeder von uns macht ein 1:30-Video, ja, die besten Stabi-Übungen schnell gemacht für Läufer, ja, und dann ist Pflichtveranstaltung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, einmal am Tag. 1:30, Leute, 1:30, ihr schafft das. Ja, sagen wir 3 Minuten. Also
ich glaube, ich glaube, ich habe sogar auf die, ich glaube, sie hat irgendeinen Beitrag kommentiert irgendwo und ich habe, glaube darauf geantwortet. Also, um es mal ganz einfach zu machen, man kann sie natürlich da bei diesen Themen komplett verkünsteln und die total abgefahrensten Übungen machen. Die Basic-Übung und trotzdem eine der effektivsten Übungen
sind nicht irgendwelche Sit-Ups und so Zeug.
Ja, es sind einfach Planks. Ja. Plank-Variations. Du hast natürlich da keine, natürlich nach oben keine Grenzen, die du da, du kannst natürlich das mit einbeinig machen, du kannst das mit rechter Arm Gegenbein strecken und gerade bleiben, aber du kannst auch einfach mal anfangen mit einer normalen Unterarmstützposition und hältst das mal für 30 bis 45 Sekunden. Dann machst du das auf der rechten Seite, auf der linken Seite und rücklinks. Dann sind wir schon mal bei 2 Minuten plus X oder so. Wenn wir 45 Sekunden machen, natürlich mehr. Und wenn du das ein paar Mal machst und denkst, das langweilt mich, dann kannst du natürlich damit seitlich Hüfte hoch, Hüfte runter, ein Arm abspreizen, ein Bein noch abspreizen und so weiter und so fort. Da sind keine Grenzen. Du kannst noch Hanteln in die Hand nehmen, du kannst Gummibänder
machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe das jetzt alles gerade mitgemacht und ich habe jetzt einen Knoten. Wie komme ich da wieder raus?
Ja, du hast halt mit dieser Übung den ganz großen Vorteil, dass du halt einfach die kompletten Muskelketten trainierst sozusagen. So wie es halt beim Laufen auch ist. Also beim Laufen hast du ja auch nie bei einem Schritt jetzt nur isoliert einen Bauchmuskel, der da irgendwas machen muss, sondern immer Stützbein, dann meistens läuft das diagonal durch den Körper, wo alles ja irgendwo die Hüfte stabilisieren muss, den Fuß und natürlich dann irgendwo auch Oberkörper, Schulter etc. Plank Variations. Pass auf, da kann man in 10 Minuten jeden Tag schon echt viel machen.
Ja, 10 Minuten ist zu lang. Ne? Wir machen so, mache die Basic Variations und du machst 3 Fancy Übungen. Kannst du gerne bei deinem Physio machen. Ja.
Okay.
Also 3 Fancy und ich mache die Basics. Sehr schön. Ja.
Okay.
Ihr könnt euch mal daran abarbeiten. Oder wir uns, je nachdem.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wer eine
was wir
große.
Nicht vergessen wollen, du wolltest 5000
genau,
noch was sagen.
Deshalb komme ich auch wieder darauf zurück, weil eine große Expertin ist für solche Vorbereitungen, also gerade in der Vorbereitung massiv, ist Gesa Krause. Ja, halbe Stunde, 45 Minuten daily Routine. Ja, in der Vorbereitung, daily Routine. Übrigens, Klammer auf, Katha Heinrich hatte diese Tage eine, die ja ebenfalls von ihrem Vater völlig überraschend trainiert wird, hatte diese Tage eine Bilanz aufgeschrieben, was sie im Mai so zurückgelegt hatte. Ja, das waren deutlich über 400 Kilometer Rad als Alternativtraining immer noch. Ja, also es ist ganz spannend, wie viel Alternativtraining da stattgefunden hat. Und erinnert euch nochmal, ja, sie ist in Enschede da eine fantastische Zeit gelaufen. Ist danach dann ja noch nach Japan geflogen, auf einem Teil der Olympiastrecke, Halbmarathon gelaufen, ja, was eigentlich auch ein extrem smarter Move ist, ja, weil ich war schon mal da, ich habe schon mal gesehen, was der Tango ist, wer war schon mal in Sapporo vorher, ja, und so weiter, das ist relativ smart und dass dann selbst in dieser Phase noch so viel an alternativen Radtraining da draufsteht, ist echt bemerkenswert. Gesa macht das auch, aber mehr in der Vorbereitung, habe ich jedenfalls das Gefühl. Aber diese wirklich sehr intensive Vorbereitung der Körpermitte auf das, was dann nachher kommt, ja, wie willst du es aushalten, wenn du da nicht eine Basis schaffst? Du kannst nicht einfach losrennen und meinen, dass du wochenlang Top-Kilometer-Nummern da abschraubst. Ja, das funktioniert so nicht ganz. Ja, aber freue mich natürlich total, dass sie ihr Schärfchen mit dem Stadion in Braunschweig, nicht vergessen, letztes Jahr hat sie da aufgegeben, ihre Saison beendet, hat danach einen Rucksack genommen und ist 2 Wochen einfach mal abgehauen. Mit einem ebenfalls Doppeltitel beendet hat, ja, und dass sie 3000 gewinnt, okay, aber das war nicht langsam, ja, plus dann wirklich ein sehr, sehr cooles Rennen über 5000 hinlegt, ja, wo Miriam Dattke einfach mal fantastisch auch dagegen gehalten hat, ja. Und die eine kommt von 10.000 Meter bis Halbmarathon und die andere kommt von 3000 Meter Hindernis und die treffen sich da zum 5000 Meter Rennen. Das war ungefähr so wie ich im Volkspark, ne, also not. Und lassen da mal richtig einen los, ja, weil auch die haben da nicht irgendwie taktisches Rennen gemacht und hier ist Meisterschaft, sondern die haben Herz auf die Hand und los geht's, ja, fantastisch, hat mir super gefallen.
Ja, sowohl die Hindernis war jetzt natürlich sicherlich auch zu erwarten, dass sie das Rennen machen wird. Sie ist ja in Doha eingestiegen, war ja auch schon da. Ich glaube, der schnellste Einstieg ever in ihre Saison sozusagen, Wettkampfeinstieg. Also das war sicherlich zu erwarten, dass ihr da jetzt auch nicht so viele, wahnsinnig viel Paroli bieten können, war wahrscheinlich auch zu erwarten, nachdem ja Elena Burkhardt eine derjenigen war, die leider nicht antreten konnten bei den deutschen Meisterschaften. Der Doppelstart hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, hatte ich jetzt nicht unbedingt so kommen sehen, sage ich jetzt mal. Als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, wow, das wird spannend. Und ja, mein gut, aus Sicht von Miriam Dattke, das Einzige, was sie machen kann, ist sicherlich von Anfang an zu versuchen, das Rennen halbwegs schnell zu machen. Ich glaube, in einem reinen Sprintentscheidung brauchen wir nicht reden, dass da jetzt das sowieso schon klar ist, sage ich jetzt mal. Aber auch der 5000er war jetzt ja wirklich auch nicht verkehrt. Vor allem jetzt mal aus Sicht von mir, Gesa. Mit der Vorbelastung des Hindernisrennens, was ja durchaus auch, kann ich jetzt nicht so ganz als Experte reden. Ich bin in meinem Leben die 3000 Meter Hindernis gelaufen. Aber vom Hörensagen der Hinderniskollegen macht das ja schon was mit deinem Körper. Dieses Gespringe über Hindernisse und in Wassergraben und sowas, das merkt man schon ein bisschen am nächsten Tag. Insofern echt ein bemerkenswertes Doppel. Und ich habe die Siegerzeit jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war noch unter 15:30, meine ich. weil der letzte Kilometer von Gesa nochmal sehr flott war. Also das ist schon auf jeden Fall ein, denke ich mal, sehr deutlicher Fingerzeig, dass bei ihr momentan die Vorbereitung Richtung Tokio auf jeden Fall sehr gut läuft.
Ja, und so nebenbei, das sind dann so kleine Feinheiten, die nehme ich dann immer so mit in mein Kommentargepäck, ja, für die großen Veranstaltungen. Über 3000 Meter Hindernis war jetzt ja nicht die Frage, wenn sie normale Form hat, wer das jetzt gewinnt, ja, sondern bemerkenswert ist, dass sie dann tatsächlich testet. Ja, sie testet dann Elemente, die sie nachher, wenn sie bei dem Großereignis was reißen will, braucht. Also das eine ist natürlich mit beiden Beinen, also einmal rechts vorne, einmal links vorne über die Hindernisse drüber laufen, dass man auch aus einer schwierigen Situation in einem Feld nicht in Panik gerät, wenn das Hindernis plötzlich irgendwie falsch da ist, ja, sondern dass man dann eben einfach das andere Bein nimmt, ja. Und sagen wir, die klassische Überquerung des Wassergrabens erfolgt ja, dass man oben auf das Ding drauftritt, ja, also auf das Hindernis drauftritt und dann mit einem langen Sprungschritt auf die leicht nur noch mit Wasser bedeckte hochgestellte Fläche springt. Sie hat mehrere Hindernisse direkt überlaufen, also ist da gar nicht draufgetreten. Das machen in der Männerweltklasse relativ viele, bei den Frauen nicht so viele. Ja.
Auch eher die Kenianer, sage ich mal, und auch oft eher, um irgendeine Entscheidung herbeizuführen, weil du halt vielleicht im besten Falle, wenn du gut rüberkommst, einen Schritt oder zwei Schritte vorne bist.
Genau, sag ich also mal.
Und da brauchst du eine Menge Kraft.
Es ist schneller, man muss aber beschleunigen hin zu dem jeweiligen Hindernis. Man muss eine sehr gute Technik haben. Das ist sowieso in Relation zu der Weltklasse, hat sie eine exzellente Technik. Aber wenn du das nie machst, du kannst ja nicht plötzlich anfangen, in einem WM- oder Olympiafinale das zu proben. Ja, das kannst stimmt, du halt auch im Training ja nur bedingt trainieren. Klar, die Grundtechnik, aber du kommst ja dann nicht ermüdet an oder in dem halbwegs
Wettkampf ist was ganz anderes.
Und das dann halt in solchen Rennen zu üben, zu proben, ja, und dann immer mal wieder, ja, so auf so ein Ding drauf zu gehen, wo dann gleich alle anderen plötzlich, fünf Meter hinter ihr sind, weil sie da einmal drüber geht und die höhere Beschleunigung hat, ist halt schon faszinierend zu sehen. Ja, weil so machen das Weltklasseathleten, dass sie halt diese Elemente rausnehmen und dann in anderen Situationen vertiefen, einüben, ja, ins Hirn brennen. Da muss es sein.
Ja.
Sehr smart. Ja. Aber ihr Trainer hat auch gemotzt darüber, dass es immer noch ein schwieriges Unterfangen im deutschen Sport ist. Ja. Er hat da nicht ganz unrecht. Ich bin da schon in weiten Teilen bei ihm. Selbst im europäischen Ausland haben wir es mit absoluten Vollprofi-Athletinnen und Athleten zu tun. Ja, wir haben über die Norweger schon gesprochen. Da findet eine komplette Absicherung statt, die auch ermöglicht, nach absolut perfekten Bedingungen für die jeweilige Sportart oder die jeweilige Disziplin zu trainieren. Das wird wahrscheinlich der deutsche Sport und der deutsche Leichtathletikverband für sich auch in Anspruch nehmen wollen. Es ist aber nicht ganz so. Ja, weil die Bedingungen sind sicher gut. Ja, die sind in Teilen auch sehr gut. Aber in vielen Bereichen ist es halt nicht eine komplette Rundumbetreuung. Und das ist aber im Moment State of the Art. Ja, in der absoluten Weltklasse ist das State of the Art. Und wer nimmt denn wie Gesa in Kauf? Die war schon 7 Wochen alleine in den USA. Und geht jetzt wieder dahin und wird dann von da aus direkt nach Tokio reisen. Ja, die macht jetzt einen kleinen Zwischenspurt in den Alpen, geht dann halt nochmal zu einem Rennen nach Monte Carlo, glaube ich. Und dann geht's wieder in die USA. Dann ist sie wieder 7 Wochen in den USA und von da aus direkt nach Japan. Das sind natürlich auch Sachen, die musst du erstmal finanzieren. Ja, die musst du wollen. Du musst dir da ein Umfeld schaffen. Das machst du alles selber. Das macht nicht der Verband für dich, das macht kein Management, die sind in der Regel auf andere Dinge fokussiert, niemals, sondern das machst du schon selber. Ja.
Absolut, also ich glaube, mein Gesa wird sicherlich zu den top geförderten Athletinnen zumindest des Deutschen Leichtathletikverbands gehören und ich gehe mal davon aus, dass zumindest der Großteil ihrer Kosten für solche Trainingsmaßnahmen vom Verband übernommen wird. Das ist sicherlich, also ich gebe Wolfgang Heinig in der Hinsicht recht, dass es natürlich, dass wir da von einer Chancengleichheit im Vergleich zu anderen Nationen sicherlich schon noch ein Stück entfernt sind, weil ich sag mal, rein von den finanziellen Mitteln können sie es, glaube ich, die wenigsten deutschen Leichtathleten so handhaben, die jetzt nicht schon eine Medaille irgendwo international gewonnen haben. Aber der andere Punkt ist natürlich auch vollkommen richtig, das organisiert ja jetzt niemand für dich. Das, wie du schon sagst, das musst du selber einmal wollen, also auch sehr viel alleine sein, alleine unterwegs sein, nicht, weil wie gesagt, auch in Gesas Trainingsgruppe gab es in den letzten Jahren einige Neuzugänge oder Neuzugänge in diese Trainingsgruppe von anderen Athletinnen, nur da kann jetzt nicht jeder diesen Lifestyle so mitgehen, glaube ich. Und das andere ist natürlich genau, man muss das halt wollen. Klar kannst du dich irgendwo dann, wenn du in solchen Trainings-Hotspots unterwegs bist, und Gesa ist natürlich in der internationalen Laufwelt sicherlich auch gut connected, sich anderen Leuten immer wieder anschließen, aber trotzdem, Fakt ist, du bist einen Großteil des Jahres sehr viel alleine unterwegs, und das ist ein Commitment, was man auf jeden Fall auch wollen muss. Und im anderen Fall, also ohne dass man da jetzt, kann man es von Gesa mal losmachen und verallgemeinern, aber theoretisch, wenn du sagst, du möchtest vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Beziehung oder eine Partnerschaft haben, da musst du auch erstmal jemanden finden, der sagt, jo, cool, wir sehen uns zweimal im Jahr für zwei Monate, alles klar, mach's gut, viel Spaß. Auch sowas ist ja jetzt, sind auch sicherlich Facetten, was ja einfach mal wieder deutlich macht, dass unser Leben zumindest in Teilen oder bei manchen sicherlich mehr und bei manchen weniger schon sehr abnorm ist, im wahrsten Sinne des Wortes einfach. Also weit weg von jeglichem, ich sage jetzt mal, Mainstream-Leben. Und das ist nicht immer nur cool. Das ist auch cool, kann auch cool sein. Man macht da auch sicherlich tolle Erfahrungen alles. Aber es ist nicht immer auch nur cool, sondern es ist halt oft auch Commitment und auch ein Opfer, was man dafür bringt.
Ja, ist ja tatsächlich so, du hast ja oft auch über die Vorzüge der Internationalität und der Freundschaften und Bekanntschaften, die man schließt, gesprochen. Das ist natürlich eine große Hilfe, ja, dass du diese Punkte hast. Also bei Gesa waren jetzt auch wieder Leute bei ihr zu Hause. Dann ist doch klar, wenn man irgendwo unterwegs Gast sein darf, dann nimmt man natürlich auch sehr gerne Leute zu Hause mit. Ja, das ist doch gar keine Frage. Ja. Sonst ist es ja auch Unfug. Aber du weißt auch, in der Olympiasaison ist das oft anders. Ja, da gibt's dann doch national abgegrenzte Gruppen, ja, weil da zählen dann halt ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten, ja. Das ist nun mal für eine olympische Sportart, für die olympische Kernsportart der absolute Gradmesser. Und dann sind plötzlich nicht mehr alle Trainingsstätten immer frei, ja, oder man kann doch nicht 6 Wochen bei einer Trainingsgruppe mittrainieren. Gesa wird sicher in Flexdev da ihre Leute haben, mit denen sie sich trifft zu Läufen und so weiter. Das ist alles klar. Aber es ist anders in der Olympiasaison. Es ist definitiv anders. Ja? Und man muss das dann ja auch abwägen, ja, dass man sagt, okay, wo sind für mich die besten Bedingungen? Ja, in der Nähe von Frankfurt, wo Gesa wohnt, sind sicher gute Bedingungen, aber das sind nicht die allerbesten Laufbedingungen. Ja, so, das heißt, bist du bereit zu sagen, okay, dann siedle ich halt um nach Arizona, ja, eine ihrer größten Gegenspielerinnen, glaube ich auch eine ganz gute Bekannte, Emma Coburn, ja, Olympiasiegerin, die lebt halt dort, die hat natürlich ein soziales Umfeld dort, die hat halt ihren Partner dort, ja, die hat ihre Freunde, Familie, Bekannte in der Nähe und so weiter, das ist halt anders. Ja, und klar, die Leute aus Äthiopien oder Kenia kommen auch aus ihrem sozialen Umfeld. Das hast du als mitteleuropäische Athletin, als mitteleuropäischer Athlet nicht, weil du diese Top-Top-Bedingungen eben nicht hast. Und dann bist du ein Kofferlebender.
Ne? Richtig, dafür ist bei uns im Sommer dann oft anders.
Ja, das ganz tolles Regnen nie.
Nach Corona wieder irgendwie eine normale Saison haben, auch draußen wieder. Ich gebe dir vollkommen recht in allen Punkten. Es ist genauso, wie du sagst. Letztlich ist der Standort Europa, um auf Weltspitzenniveau zu trainieren, es ist nicht schlecht, aber es gibt auch teilweise bessere Orte. Sprich Winter, wenn es kalt ist, ist natürlich Kenia so ein Klassiker. Du hast gerade Flagstaff angesprochen, Boulder. Ich glaube, Emma Coburn lebt sogar in Boulder, aber auch Arizona, auch Höhe. Super Bedingungen zum Trainieren. Du hast im Sommer vielleicht dann hier in Deutschland, in der Schweiz, St. Moritz. Bei mir irgendwie Sestriere, vielleicht Italien noch irgendwas, wo du auch in der Höhe im Sommer trainieren kannst. Und es macht natürlich im Jahresverlauf, in der Vorbereitung auf eine Saison, auch im Winter vor allem, auf jeden Fall Sinn, zu anderen Destinations halt irgendwie zu reisen, um da gut oder möglichst optimal vielleicht auch in der Höhe trainieren zu können. Fun Fact ist aber, dass genau zur eigentlichen, wenn wir jetzt mal bei der klassischen Bahnsaison bleiben, früher mit den ganzen Diamond League Meetings und so weiter, die jetzt ja auch wieder stattfinden, dann sich das wechselt, weil dann ist es so, dass die ganzen, zum Beispiel Kenianer, Amerikaner, klar, es gibt auch ein paar Meetings, die ganz gut sind in den USA, aber sehr viel mehr sicherlich ist natürlich immer noch der Fokus Europa oder auch Australier, die jetzt hier zum Beispiel Gesa auch besucht haben. Die kommen dann alle im Sommer hier und brauchen im Sommer irgendwie eine Base in Europa. Viele sind ja dann von den Amerikanern im Sommer in St. Moritz. Viele Australier teilweise entweder in Teddington, das ist bei London, oder in Holland, weil man da halt auch eine gute Anbindung an Flughäfen hat, um zu den ganzen Meetings irgendwie auch reisen zu können. Die dann halt teilweise wirklich 6 Wochen im Sommer oder 8 Wochen, weil du fliegst jetzt nicht nach jedem Meeting wieder zurück nach Australien, sondern dann bist du halt 6, 8 Wochen, lebst du aus dem Koffer hier irgendwo in Europa und machst ein Meeting nach dem anderen und dann irgendwann deine internationalen Meisterschaften. Dafür haben natürlich die Australier, sag ich mal, wenn bei uns Winter ist, ist es halt bei denen Sommer. Die haben halt eigentlich dann zweimal Sommer sozusagen, nämlich den Sommer bei sich und dann den Sommer bei uns, wenn sie ihre Wettkämpfe laufen. Das hat natürlich immer alles sein Für und Wider.
Ja, aber zum Beispiel in den Alpen, da sind ja immer noch einige Pässe zu, wegen Schnee. Ne, da ist oben überall noch Schnee.
Ich habe ein paar Fotos und Bilder gesehen, auch bei Tadese Abraham, der gerade in St. Moritz ist, wo ich mir dachte, ja, sieht noch frisch aus. Und auch gerade in Sestriere ist jetzt der Julian Wanders zu Sondre dazu gestoßen und zu Renato. Und auch ein anderer norwegischer Kumpel, der jetzt da immer wieder Instagram-Stories gemacht hat. Und ich habe auch gedacht, gerade da gibt es ein paar Trails, die noch ein bisschen höher liegen als Sestriere, so eher auf 2-2. Der Sentiero Bordin-Trail zum Beispiel. Und da dachte ich mir auch, wo erst Julian vor ein paar Tagen war und jetzt Christian, wo ich mir dachte, Alter, das sieht kalt aus, da ist Schnee noch, was ist denn da los? Und wenn du jetzt mal so die Temperaturen checkst aktuell, ist der Sommer auf jeden Fall momentan da noch nicht ganz angekommen.
Absolut, ja. Und um zu bestätigen, was du gesagt hast, Hengelo ist ja seit dieser Woche das Mekka, also schon länger, aber das Mekka des 10.000 Meter Laufs auf jeden Fall der Frauen. Unfassbar. Ja, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass du eine Identitätskrise kriegst, ja, weil diese Weltrekorde, also innerhalb von 2 Tagen ist zweimal der Weltrekord weggesmashed worden, um es mal so zu sagen, nicht verbessert worden, weggesmashed worden. Ja, und sie kommen langsam deiner Bestzeit nahe, ja, die Ladies, ja. Erst die van Hassan, ja, klar, okay, ist Niederländer, geboren in Äthiopien und so weiter, alles klar, aber da ist auch ja die Nähe zu ihrer Managementgruppe, Global Sports, wie heißen die nochmal? Global Sports International, ne? Ne, Global Sports.
Global Sports Communications, genau. GSC, ja. Glaube ich, abgekürzt. Ja,
und läuft dann ein Weltrekord. Der Weltrekord vorher wurde ebenfalls von einer Äthiopierin gehalten, die zwischendurch unangenehm aufgefallen ist, nämlich durch eine Dopinggeschichte und inzwischen gesperrt ist. Dieser Weltrekord wurde aufgestellt beim Olympischen Finale in Rio in 2016. Ich kann mich noch...
Der Klassiker, Meisterschaftsrennen.
Ja, da wo es immer ist, genau. Ne? Also da ist sie dann halt irgendwann losgetobt, dass dann die armen Kollegen auf der Tribüne, ich war an dem Tag nicht im Stadion, weil da noch Schwimmen war. Dann war es halt so, dass die Leute auf der Tribüne nachher nicht mehr wussten, ob sie sich verzählt hätten. Ja, sie dachten, die ist eine Runde zu wenig gelaufen.
Die Zeit,
ja,
kann nicht
und
sein.
Tatsächlich hat's Nachzählen gegeben, ja, weil sie nicht ganz sicher waren, ja, weil die halt so brutal den Weltrekord weggemacht hat,
ja,
der vorher von einer gewissen Chinesin gehalten wurde, die wegen Schildkröten-Dopings, nein, nicht Schildkröten, sondern die hatten halt gedopt, ja, schlicht und einfach gedopt. Ja, ja, so. Dieser Weltrekord wurde am vergangenen Wochenende von Sifan Hassan weggesmashed. Ja, um es mal klar zu sagen, weggesmashed. Ja. 2 Dinge sind mir dabei aufgefallen. Sifan Hassan habe ich noch nie so dünn gesehen wie bei diesem Rennen. Ja, es war.
Und die war immer schon extrem dünn, das muss man dazu sagen.
Die war schon dünn, ja, aber da sind wir wieder bei einem Vergleich zu Constanze Klosterhalfen, haben wir auch schon häufiger gemacht. Also dünn. Ja, wirklich dünn, ja, dass du schon sagst, okay, mir wird da unbehaglich. Ja, weil es halt grenzwertig ist. Ja, das ist übrigens kein Phänomen, das sich ausschließlich auf Frauen bezieht, sondern das ist leider auch im Männerausleistung, Ausdauersport durchaus verbreitet. Ja, durchaus verbreitet. Mit allen negativen Begleiterscheinungen, die daraus resultieren können.
Ja,
Ermüdungsbrüche, große Probleme, sich gescheit zu ernähren und so weiter und so weiter. Jedenfalls, Sifan Hassan extrem dünn. Und natürlich wieder in die Diskussion Wunderspikes. Ja, Wunderspikes. Jetzt sind es die Wunderspikes. Ja.
Genau, es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, sie ist halt von den 25 Runden, ist sie wohl 19 Runden alleine gelaufen. Auch das ist jetzt so ein Aspekt, sage ich jetzt mal, wo man jetzt sagt, so ist in der Vergangenheit das meistens jetzt nicht unbedingt Weltrekorde gelaufen worden, sondern in der Regel war es ja schon noch so, wenn wir das mal ein paar Jahre noch zurückgehen, dass das schon idealerweise von einem guten Feld oder zumindest von guten Tempomachern auch abhing, die dich vielleicht zur Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte vielleicht führen konnten, sodass du gedanklich mal erstmal den Kopf, die Birne am Anfang ausschalten kannst, aber B, auch ein bisschen im Windschatten natürlich profitieren kannst und dann halt dich seelisch und moralisch auf die zweite Hälfte oder das letzte Drittel irgendwie einstellen kannst, dass du da das Ding halt klar machen musst. So war das auch noch zu Bekeles Zeiten früher, sagen wir mal, teilweise.
Ja.
Aber nein. Jetzt, wenn du dann sowas liest, dann denkst du dir halt auch, okay, die kommt da hin, 19 Runden von 25 Runden Alleingang und wie du schon sagst, der Rekord von Almaz Ayana von Rio, das war ja schon sehr fragwürdig. Aber den hat sie mal um 11 Sekunden auf 29,06 verbessert, wo man einfach nur da saß. Ich habe das ja, wir haben ja dann geschrieben, dazu natürlich, ich habe das auch auf Twitter gesehen und ich dachte mir so, ja gut, also was soll ich sagen? Es tut mir einfach, also ich kann sowas nicht mehr glauben. Aber das war nämlich das Ende der Geschichte. Nee. Denn
ja, also tatsächlich hatte sie ja schon eine Unterstützung durch diese Leuchtrolle. Ja, die Light Rails heißen die, also Leuchtrolle, würde ich das jetzt mal übersetzen, die den Weltrekord vorgibt. Das heißt, du kannst tatsächlich dich halt auch ein bisschen daran orientieren und den Kopf ausschalten. Dann ist es ja ganz einfach.
Ja.
Ne, dann ist ja ganz einfach.
Dann geht das von alleine.
Vielleicht nochmal zu den Durchgangszeiten. Also sie ist sehr, also Sifan Hassan, wir reden immer noch von dem ersten Weltrekord, ist sehr konstant Kilometer in 2,55 gelaufen. Wer das rasch hochrechnet, wird feststellen, das reicht nicht. Ja, und den letzten Kilometer ist sie in etwa 2,45 gelaufen. Also nochmal einen Tack beschleunigt hinten raus. Ja.
Also 2,45, da fällt mir direkt schon ein, ich würde sogar noch gerne die 500 Meter vorher wissen, also von 8,5 sozusagen auf 10.000, weil 2,45 ist halt schon 4,05er Tempo, glaube ich, oder 4,067er Tempo.
Auf 1500 Meter, um das hochzurechnen. Ja,
genau. Auf 1500, genau, was Hannah Klein übrigens jetzt in Marseille gestern gelaufen ist, mit 4,09. Das macht man dann halt mal so kurz noch aus dem Ärmel raus, die letzten 1,5 Kilometer im 10.000.
Ja, wenn man so dünn ist wie sie vielleicht, ja. So, und dann kommt etwas auf demselben Gelände, im selben Stadion, an der selben Stelle, haben die äthiopischen Olympia-Trials in den Disziplinen 3 Hindernis, 5.000 und 10.000 stattgefunden. Warum nicht in Äthiopien? Das ist ein Riesennachteil, Höhenlage und so weiter, schwierige politische Zustände gerade. Und die neue Weltrekorderin konnte tatsächlich auch im vergangenen Herbst nicht ausreisen, weil sie aus der Region stammt, wo es massive Unruhen und große Auseinandersetzungen zwischen Volksstämmen gibt und leider auch einen Haufen Menschen verschleppt, zu Tode gekommen und so weiter. Also wirklich,
wo Amanal Petros
Familie stammt auch dort her. Ja. Also dann kam Letesenbet Gidey, nicht ganz unbekannt, der Name ist für uns immer so ein bisschen sperrig, war immerhin schon WM-Zweite hinter Sifan Hassan bei den letzten Weltmeisterschaften. Also genau. Ist jemand, hat man auf dem Schirm, alles klar. Die ist aber jetzt hingegangen und hat von diesem Wahnsinnsweltrekord nochmal kurz 5 Sekunden runtergeschraubt.
29,01. 48 Stunden lang hat der Weltrekord gehalten. Ja, ich weiß nicht. Also spätestens, dass du mir das geschickt hast, dachte ich mir, das ist irgendeine Fotomontage von World Athletics. Irgendein schlechter April-Scherz, der irgendwie vergessen wurde, wo ich mir dachte, was zum Teufel ist hier eigentlich gerade los irgendwie? Das ist so absurd irgendwie. Und ja, tue mich schwer, da irgendwie Begeisterung für aufzubringen, sage ich jetzt
es
mal.
Es ist mehr Verwunderung im Moment, das ist richtig, ja.
Genau, es ist irgendwie einfach Verwunderung, wie du sagst. Wir haben ja off-record darüber gesprochen, da wir ja beide schon ein bisschen länger in der Laufszene und so drin sind über Jahre, gibt es halt in der Vergangenheit leider ja auch aus der zumindest ursprünglich mal Trainingsgruppe von Sifan Hassan ja ein paar, sagen wir mal, Aspekte, die man vielleicht auch beleuchten sollte. Sie hat ja sehr lange bei Alberto Salazar trainiert, der aktuell ja auch zu Recht gesperrt ist, sehr fragwürdige Methoden angewandt hat. Auch die Geschichte mit Mary Kane, übrigens auch Thema Gewichtsreduktion. Glaub, hatten wir die im Podcast mal besprochen?
Haben wir mal angesprochen, ja. Also eine überdurchschnittlich talentierte Mental Abuse eine und so. Überdurchschnittlich talentierte Amerikanerin, die schon im Jugendbereich extrem erfolgreich war. Und dort allerdings halt auch schon dann gleich übermäßig hochgepusht und aufgebaut wurde und musste das nächste ganz große Ding der amerikanischen Leichtathletik werden im mittel- und im längeren Mittelstreckenbereich, ist dann zu Alberto Salazar gegangen und dort aber gar nicht von ihm selber, sondern aus dem Umfeld heraus wohl massiv unter Druck gesetzt worden sein, abzunehmen, Gewicht zu reduzieren. Und da ist sie psychisch dran zerbrochen, muss man ganz klar so sagen.
Schilddrüsenhormone zu nehmen und so, genau. Stoffwechsel hochfahren. Und also ja, es ist ganz nicht so, dass wie wir Sport leben wollen unbedingt. Und die andere Geschichte zu Äthiopien natürlich noch. Wie gesagt, immer im Zweifel für den Angeklagten. Aber zur Vollständigkeit halber muss man natürlich auch erwähnen, dass es ja in der Vergangenheit auch von der ARD schon immer wieder auch zum Glück, muss man sagen, weil die Arbeit wichtig ist, Reportagen gab, wo es natürlich um darum geht, irgendwo Doping aufzudecken. Und da ist Äthiopien in den vergangenen Jahren auch nie sonderlich gut weggekommen, wo da auch mit verdeckter Kamera gefilmt wurde, wo teilweise analysiert wurde, wie viele Trainingskontrollen denn die sogenannte nationale Anti-Doping-Agentur denn durchführt. Und da wurden halt einfach jahrelang gar keine Kontrollen durchgeführt, auch wenn die auf dem Papier so existiert. Aber das sind halt Hintergründe, die gehören zum Gesamtbild schon dazu, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist ja auch wirklich das Tragische für alle Top-Top-Leistungen, dass sie sofort einen Vorbehalt bekommen. Ja, weil du bist sehr lange im Laufbereich unterwegs. Du hast sehr viele Menschen gesehen, du hast weißt, wie weh Dinge tun können in diesem Bereich und so weiter. Ich bin seit 30 Jahren in dieser gesamten Sportart unterwegs, in vielen anderen Sportarten unterwegs. Und wenn wir fassungslos vor solchen Leistungen stehen und sagen, boah, das ist aber jetzt ein Hieb, ja. Dann erkennt ihr vielleicht auch daran, wie dieses ungute Gefühl zustande kommt. Ja, weil man tut ja auch tatsächlich den herausragenden Athletinnen und Athleten dann Unrecht. Weil ich kann das gar nicht, schon, ich kann das oft nicht mehr trennen, dass ich wirklich sagen kann, das ist eine herausragende, sauber erbrachte Leistung und andere Leistungen dann relativiere. Ja, nochmal zum Eingrenzen. Constanze Klosterhalfen ist in diesem Jahr deutschen Rekord gelaufen. Ja, und das war auch schon ein wirklich wertiger Rekord. Dieser deutsche Rekord ist 2 Minuten langsamer als das, was Sifan Hassan und Gideon gelaufen sind. 2 Minuten, das heißt, sie wird mindestens einmal überrundet. Das ist der Unterschied. Stellt euch das vor, Leute, die wird in einem großen Stadion mindestens einmal überrundet und das ist dann deutscher Rekord. Also schneller als jemals eine Deutsche über 10.000 Meter gelaufen ist. Ja, daran bemisst man dann, wie crazy das ist. Ja, und sie ist mit Sicherheit, das ist bei Leistungsdiagnostiken zweifellos untermauert und bestätigt, sie ist ein herausragendes Talent.
Absolut.
2 Minuten.
Absolut.
Kriegt 2 Minuten.
Das ist halt das, was wie soll ich sagen, es schmerzt ein bisschen, weil man ja, wie du sagst, wir beide lange dabei sind, mir geht's halt so, ich hätte manchmal noch gerne wieder diese unvoreingenommene Begeisterungsfähigkeit, die ich als Kind hatte, als ich diesen Sport kennengelernt und natürlich lieben gelernt und verfolgt habe. Aber leider ist es halt so, wie du auch sagst, ich meine, ich bin jetzt, sagen wir mal, annähernd Mitte 30 und man hat halt zumindest die letzten 20 Jahre, auch als aktiver Sportler, sage ich jetzt mal, sehr viel mitbekommen, auch hinter den Kulissen und wenn man sich dafür natürlich auch interessiert hat. Und wie du sagst, man hat extrem viele Leute kommen und manche auch wieder gehen sehen, manche halt auch leider nicht, sag ich mal, unschuldig, sondern die halt auch einfach betrogen haben. Und das führt halt dazu, dass man sehr viel mehr Leistungen hinterfragt und sich damit halt auch anders auseinandersetzt, glaube ich. Und wie gesagt, wir kennen halt so viele Geschichten und Zusammenhänge aus der Vergangenheit, wo es halt manchmal dann bei solchen extremen Leistungssprüngen, und diese Vergleiche helfen schon, weil man muss mal sagen, Constanze Klosterhalfen ist auf jeden Fall eine Athletin, die in der Weltspitze ist, unterwegs ist, auch wenn man da guckt, ihre Bestzeiten 800, 1500, 5000, das sind alles wirklich richtig, richtig gute Bestleistungen. Und dann muss man das mal in Relation setzen, hier 10.000, du sagst es, 2 Minuten. Da tue ich mich einfach ganz, 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 ganz schwer mit sowas.
Auf der anderen Seite, wir können es ja noch nicht wissenschaftlich fassen. Ja, wir haben halt auch über Bess Potter, über Groovedal, die 5-Kilometer-Weltrekorde verbessert haben auf der Straße. Und die sind nicht in dieser Klasse normalerweise unterwegs wie Constanze Klosterhalfen, ja, sondern die sind in einer anderen Klasse eigentlich sortiert. Auch Weltklasse-Athleten, aber die eine ist eine Triathletin, ja, und die andere ist eigentlich eine 3000-Meter-Hindernisläuferin. Wir wissen noch nicht, was das mit den Schuhen zu tun haben soll, kann, wie auch immer. Der Trainer von Constanze Klosterhalfen, Pete Julien, ist da skeptisch. Ja, das haben wir ja hier schon mal gesagt. Er sagt, ja, das alleine erklärt es nicht. Ja, natürlich, wir haben auch oft schon über verändertes Training, über veränderte Herangehensweisen, über besseres Verständnis vom Zusammenwirken von Regeneration, Belastung, intensiven Training, ja, Special Block, ja, der dir jetzt schon wieder den Angstschauer den Rücken runterjagt, ja. Aber all diese Puzzlesteine reichen trotzdem für mich dann noch nicht, um vorbehaltlos dazu sagen, wow, was für eine Leistung. Ja. Ja, sondern es bleibt halt dieses ganz ungute Gefühl.
Ja, vor allem, wenn du das in Vergleich setzt teilweise mit dem, was andere Frauen zuvor schon geleistet haben. Nehmen wir das Beispiel der Chinesin. Du hast es ja vorher selber gebracht, die ja nachweislich gedopt hat. Und damals, zu dieser Zeit damals, war das ja schon ein übertriebener Weltrekord, sage ich jetzt mal, wo man auch schon gedacht hat, oh, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, und es sollte ja nachträglich sogar bewiesen werden, dass es halt nicht mit rechten Dingen zuging. Dann kann man natürlich sagen, ja, es entwickelt sich weiter, Training und Regeneration, all diese Puzzlesteine. Trotzdem erklärt das halt nicht eine knappe Minute, meines Erachtens nach. Eine knappe Minute über 10.000, das ist eine Welt einfach. Und ich bin auch, also ich glaube, was das Thema Schuhe anbelangt, bei Spikes kann ich noch nicht so mitreden, weil ich zuletzt halt einfach wenig Spikes getragen habe. Und ich möchte mal sagen, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, was da momentan jetzt auch auf den Markt gekommen ist. Ich werde höchstwahrscheinlich bald von Adidas auch einen neuen Spike bekommen, den es noch nicht gibt, weil ich einfach neugierig war und mal geschrieben habe, hey, die Bahn in Sestriere ist halt sehr weich, da gibt's vielleicht die Möglichkeit, da mal was zu testen. Hätte mich einfach aus eigener Neugier interessiert,
wie da die Entwicklungen mit Carbon sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, trainieren, die Waden wieder trainieren, Ralf, damit sowas nicht mehr passiert. Aber der Punkt ist, die Schuhe alleine, das stimmt schon, die Schuhe alleine, ich rede jetzt mal primär von den Straßenmodellen, die laufen natürlich nicht von alleine.
Das hast du mir eben noch versprochen, dass sie von alleine laufen. Was denn jetzt?
Ja, das muss ich natürlich, als guter Marketingmensch muss ich das natürlich. Nein, also die helfen schon. Ich finde schon, das Laufgefühl ist mit nichts zu vergleichen, was ich an Schuhen vorher kannte. Aber natürlich, ohne Fitness geht halt damit auch nichts. Das ist ja ganz klar. Der Hauptpunkt ist, finde ich, dass man mit den Schuhen einfach härter trainieren kann und besser regenerieren kann, weil du dir halt deinen Körper nicht so zerschießt mit jeder Einheit. Also herz-kreislauf-mäßig schon, aber du brauchst nicht so lange vom Bewegungsapparat, um für eine nächste intensive Einheit zu regenerieren. Das ist für mich schon ein Game-Changer. Und klar, wir haben vielleicht dazugelernt, wie man auch ernährungstechnisch und vielleicht was Proteinzufuhr und all diese Dinge, dass man die Regeneration ein bisschen unterstützen kann, vielleicht noch Selbstmassage. Ich habe hier was sehr Cooles geschickt bekommen von einer Brand, wo wir noch in Verhandlungen sind, aber vielleicht kann ich das auch bald öffentlich zeigen, was ich da Neues bekommen habe, werde ich nach Sestria mitnehmen. Hat mit was zu tun, wo man sich so reinlegt und dann so, das erzählen wir wann anders dann, wo man auch Regeneration unterstützen
Zelt
kann.
Zelt heißt das.
Zelt, genau.
Für den normalen Urlauber also heißt Faktoren. Das Zelt. Ja, Hauszelt. Ja, Hauszelt oder kleines Zelt oder Hundehütte.
Genau. Also das sind alles sicherlich Faktoren, die sicherlich vor 10 Jahren noch nicht so vorhanden waren und die sicherlich irgendeine Entwicklung begünstigen können. Trotzdem bei solchen sprunghaften Entwicklungen, ja, ich wiederhole mich, aber das sind jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wir machen die drei Sachen und dann ist eine Minute wieder weg oder so. Also das glaube ich einfach
ja,
nicht.
Ja, und das ist ja der Punkt. Wir haben ja Weltrekorde auf der Straße, Männer, Frauen, jetzt auf der Bahn in Bereichen, wo wir eigentlich dachten, boah, das sind schon zementierte Rekorde. Ja. Auch die Leistungen der anderen kenianischen Läuferinnen und Läufer über 3000 Hindernis, über 5000 Meter waren atemberaubend. Nicht direkt Weltrekord, aber atemberaubend. Aber das sind schon so Sachen, da muss man sich dann wirklich auch stark mit auseinandersetzen. Ja, ich ja auch. Wie kommentierst du das bei Olympia? Ja, also ich bin froh gewesen, dass ich den Lauf von Alma Sayana nicht hatte. Ja, weil in der Situation, wo es dann halt passiert, Und damit hatte damals keiner gerechnet, ja. Ist das halt richtig, richtig, richtig schwierig, ja. Weil wie ordnest du das dann ein, ja? Also klar.
Du müsstest fast die Kilometerzeiten mitstoppen oder mitnotieren. Und ich meine, du kennst dich mit Laufen jetzt auch so privat, sage ich jetzt mal, nicht nur aus deiner beruflichen Perspektive, natürlich extrem gut aus. Ich habe damals gehört, aber natürlich ist mir das während der Übertragung. Also mir ist es dann aufgefallen, als ich irgendwann eine Zwischenzeit bei 8 gesehen habe, wo ich auf einmal dachte, weil die haben die ersten 2, 3 damals nicht wahnsinnig schnell angefangen und auf einmal bei 8 dachte ich, hä, wie kann das denn jetzt auf einmal sein? Und dann hat man gesehen, dass, glaube ich, von 3 auf 8, die 5 Kilometer, die waren fast so schnell wie das Finale über 5000, glaube ich, wo du dachtest, hä, wie streut man denn das
die, mal kurz? Die ist ja einfach irgendwann losgelaufen, also hat sich da einfach aus diesem Pult gelöst und ist einfach losgelaufen. Also, genau. Mein klar, wenn du so ein Ding überträgst, solltest du schon die Zwischenzeiten nicht im Kopf haben, sondern parat haben halt einfach, ja. Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch elektronisch auftaucht, also das kannst du schon halt dann auch ablesen. Aber es bleibt ja dabei. So einen Quantensprung in so einem Rennen als Solo, das vernünftig einzuordnen, ja, weil es ist ja gerade bei Olympia schauen sehr viele Leute zu, das wird uns ja jetzt in Tokio wieder so begegnen, die normalerweise keinen Sport schauen oder kein Leichtathletik schauen und gar nicht wissen, was da los ist, ja, und denen musst du das ja auch erklären, denen musst du dann erklären, warum bin ich jetzt nicht total euphorisiert, wie vielleicht ein unverdorbener Zuschauer, der sagt, wow, das ist ja fantastisch, das sieht ja auch faszinierend aus, ja. Klar. Und dann bist du selber da und denkst, boah, das ist aber jetzt hier echt ein Brett, ey, das ist schwierig. Schwieriges Umfeld.
Wir sind schon wieder in Überlänge.
Ja, wir sind in der Überlänge, weil das sind natürlich auch Punkte.
Aber ein Thema müssen wir natürlich noch erwähnen. Was war noch am Wochenende und ist tatsächlich nicht so im Fokus gestanden, aber trotzdem eine herausragende Leistung gewesen?
Ich hab's vergessen.
10.000 Meter Europacup.
10.000 Meter Europacup, richtig. Die Karriere von Mo Farah wurde von einem jungen Mann aus Wattenscheid beendet. Also das haben zumindest die britischen Medien geschrieben. Ja.
Genau, bevor wir jetzt hier rausgehen, weil wir schon bei einer Stunde 20 sind, natürlich von unserer Seite natürlich auch riesen Glückwunsch an Nils Vogt, der nicht nur ein sehr junger und extrem aufstrebend, kann man glaube ich sagen, denn der hat auch schon im März in Dresden 61,5 Halbmarathon auf die Straße gezaubert, aber der macht halt genau da weiter, wo er im Frühjahr schon begonnen hat, ist deutscher Meister ja schon geworden über die 10.000, auch schon in einer sehr, sehr guten Zeit für ein Meisterschaftsrennen, nämlich knapp über 28, aber der hat jetzt die 28-Minuten-Marke geknackt mit 27,49 und hat so einen Athleten aus Großbritannien, manche kennen den unter dem Namen Mo Farah, irgendwie halt auf der Zielgeraden noch hinter sich gelassen.
Ja, ich fand es wirklich beeindruckend. Also er hat ja erstmal etwas gemacht. Er hat sich nämlich mit Unterstützung des Deutschen Leichtathletikverbandes trotzdem auf die Reise nach Großbritannien begeben, obwohl er wusste, ich muss halt nachher 2 Wochen Quarantäne über mich ergehen lassen. Der DLV hat entschieden, keine Delegation, also nicht 15, 20 Leute, komplette Mannschaften hinzuschicken. Was für die einen oder den anderen jetzt auch schwierig war, weil wo kriege ich jetzt noch ein 10.000 Meter Rennen her in der Qualität?
Stimmt.
Ja, tatsächlich war das nicht nur ein Europacup, sondern das war verquickt mit den britischen Qualifikationen für die Olympischen Spiele. Und deshalb schrieb die britische Presse auch, this was the era of Mo Farah. Ja, it's finished now. Also wenn Nils Vogt an dem vorbeiläuft, hört er gleich seine Karriere auf. Was ist das denn für eine Einstellung? Hallo? Ja, das ist halt ein junger, auftretender Sportler. Und der Nils hatte ja offensichtlich Angst vor den Weltrekordversuchen der Frauen, weil er gedacht hat, okay, eine Minute schneller als sie muss ich schon noch sein, also muss ich ein bisschen Hackengas geben. Ja, also jedenfalls hat er ein sehr, sehr schönes und sehr lebendiges Video gemacht, als er gerade wieder im Zelt saß nach dem Lauf und war total beseelt. Ja, das waren halt genau diese Momente, die mich halt noch an Leichtathletik glauben lassen, die ich vorhin schon von den deutschen Meisterschaften berichte, aber da auch. Ja, dem war alles egal, was danach passiert. Wurscht, ja.
Das sind auch die Leistungen, finde ich, die begeistern einfach. Na, das ist das Weltrekord hin oder her, aber das ist was, wo du denkst, krass, okay, der Junge nimmt sein Herz in die Hand, stellt sich da einem international durchaus auch hochklassigen Feld, performt in Bereichen, die er, weiß ich nicht, ob er sich das vorher so ausgerechnet hat, aber vielleicht gewünscht hat, sage ich jetzt mal.
Ja, es ging ihm ja wohl im Rennen zwischendurch auch mal schlecht. Ja, man ist da ja so lange unterwegs, da kann es einem zwischendurch auch mal schlecht gehen. Da kann man auch mal drüber nachdenken, was man jetzt wohl so macht oder nicht macht. Ja,
bei der Anzahl an Runden.
Genau, aber dann hat er gesehen, okay, da vorne, den habe ich schon mal gesehen, der da vor mir läuft und der sieht auch nicht mehr fluffig aus. Und dann hat er den halt weggemacht, ja. Und er ist Vierter geworden bei diesem Europacup, der sehr, sehr, sehr gut besetzt war.
Richtig gut. Also ich glaube, die letzte Zeit, die noch besser war aus deutscher Sicht, ist tatsächlich die Zeit von Richard Ringer, als er damals den Europacup gewonnen hat. Ich meine, ja, vor der EM, glaube ich, war das in Berlin. Also so 2017, würde ich sagen. Und wie gesagt, 27er Zeiten aus deutscher Sicht haben wir jetzt auch nicht wie am Fließband. Das war wirklich ein herausragendes Rennen. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wo die Reise von Nils auch die nächsten Jahre noch hingehen wird, weil da ist auf jeden Fall jemand, der danach kommt und mit Sicherheit auch zukünftig international, denke ich mal, deutsche Farben vertreten wird.
Aber das Hasardieren auf dieser Strecke, ja, in den anderen internationalen Ländern hat natürlich dazu geführt, dass die Olympianorm noch mal 20 Sekunden schneller ist. Für Nils, ja. Das heißt, der ist ein tolles Rennen gelaufen. Der hat sich auch in einer sehr hochklassigen Konkurrenz nicht nur behauptet, sondern ist der Vierter geworden. Er wird aber damit nicht für die Olympischen Spiele nominiert werden. Auch schwer nachvollziehbar, aber das Niveau ist dann halt da international noch mal fetter. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen Rennen, die 10.000 Meter aus Angst vor Mo Farah haben ja bei den letzten Olympischen Spielen immer so stattgefunden, dass sie Vollgas gegeben haben und versucht haben, ihn irgendwie loszuwerden. Haben es dann nicht geschafft, ja. Aber das war ja, also die sind dann nicht taktisch gelaufen, sondern Vollgas gelaufen. Und da rennen wir natürlich von 26er Zeiten und nicht mehr von 27er Zeiten.
Ja.
Also ist so. Aber das waren so, ne, wir hatten Highs and Lows, ne? Also mentalmäßig wie zum Zugucken. Ja, aber
absolut.
Unterm Strich bleibt, du bist geimpft und kannst jetzt auch langsam laufen genießen, ist doch auch herrlich. Ja, absolut. Ich kann immer 5 Kilometer laufen, wann ich will. Ja, und ich muss nicht auf die Uhr gucken, das ist auch geil. Ja. Ja, meine Frau sagte gestern Abend, da habe ich auch ganz kurz gezweifelt, du, ich gehe morgen früh um 5 Uhr laufen. Ich so, das ist, was? Ja. Sie war nicht um 5 Uhr laufen, alles gut. Ne? Jetzt gehen wir gleich laufen, alles wie immer.
Alles wie immer. Ja, Leute, in diesem Sinne, für mich, wie gesagt, wird eher jetzt mal noch ein, zwei entspannte Tage anstehen. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch natürlich einen guten Start in euer Wochenende. Wir hoffen, dass ihr so gutes Wetter habt wie ich, außer am letzten Wochenende, wo ich dir extra noch eine Insta-Story geschickt habe. Aber inzwischen ist es wieder super in Regensburg. Und schickt uns gerne ansonsten Fragen, Anregungen, wie immer. Wir versuchen, die Dinge aufzugreifen. Ich habe noch, ganz zum Schluss, kleine Anmerkung, sonst hätte ich was vergessen. Der Leo, ich habe es eingangs der Folge erwähnt, der mir geschrieben hatte, das war noch die interessante Info, die ich nicht kannte zuvor. Er hat sich informiert und hat festgestellt, dass zum Beispiel britische Profiathleten von solchen Quarantäneregelungen ausgenommen sind und deswegen viel entspannter auch den Wettkampfkalender wahrnehmen können. Leo, vielen Dank für deine Nachricht auf Instagram. Jetzt habe ich es fast vergessen. Aber das ist zum Beispiel in dem Kontext, warum wir gerade auch erklärt haben, kein deutsches Team gesandt wurde, natürlich schon interessant, ist auch irgendwo nachvollziehbar, irgendwie aber auch natürlich ein großer Nachteil für deutsche Athleten, noch eine Olympia-Quali zu laufen, weil die 10.000 auf so einem Level wachsen halt auch nicht auf Bäumen. Danke für die Zuschrift.
Schreibt uns gerne, dass du jetzt wieder so anfangen musst, da kriege ich gleich schon wieder Puls. Ja,
wir beenden das jetzt hier, bevor wir Puls bekommen, weil wir sind schon fast
Seehofer, ne? Ausnahmegenehmigung für alle, die im Rahmen der Fußball-EM reisen, ja?
Ich hab's gelesen.
Bevor wir wieder Puls kriegen, denk an die fancy Stabi-Übungen, die will ich sehen. Ne? Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Fancy Stabi-Übungen.
Drei Übungen.
Yin und Yang zusammenführen, aber auf einem Daumen stehen.
Ja, so in der Art wird das bei mir werden, glaube ich. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.